einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und endlich mal melden wir uns mit einem Velo Race. Und das bedeutet, es gibt die besten Grüße, die ich überhaupt nur hier aus meiner Schublade rausziehen kann, in Richtung München zum Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Christian in Köln.
Ja, wir sind wieder da. Cycling World gut überstanden, gesundheitliche Querelen auch alle gut überstanden, jeder so sein Päckchen zu tragen, wie es in der Welt so ist, aber jetzt sind wir wieder wohl auf gibt es, du bist doch der Mann der Sprache.
Gut drauf,
ja. Gut drauf und wohl auf, das sind wir. Und gut drauf sind auch so manche im Peloton schon zu diesem frühen Saisonzeitpunkt. Das wollen wir so ein bisschen besprechen und die letzten Rennen Revue passieren lassen. Ich hatte vorher gedacht, und du hast es eigentlich in unserem Dokument auch schon fast so 100% umgesetzt, so nach dem Motto, je weiter man weg vom zum Datum nach hinten geht, umso mehr fadet das Brennglas aus oder wird es weniger intensiv. Und wie so oft, wenn ich mir was denke und denke mir, das wäre vielleicht so ein Ansatz, dann hast du es eigentlich schon umgesetzt vorher. Insofern möchte ich mich da auch schon mal bedanken. Was hat sich getan? Du hast es so ein bisschen gesplittet in Klassiker beziehungsweise ein Tagesrennen und Rundfahrten, was ich für absolut genial halte und natürlich auch komplett Sinn macht. Und dann gehen wir jetzt mal von hinten nach vorne. Das passt ja auch nicht so richtig, aber vom Jung nach Alt, von gestern nach vor 2 Monaten oder so ungefähr. Letztes Wochenende. Gent, dieses Wort, ich kann es nicht aussprechen, ne? Gent, Wevelgem.
Ich habe gute Nachrichten für dich.
Es wird umbenannt.
Es wurde schon umbenannt. Nee,
es wurde ja schon umbenannt. Es wurde, wie heißt das jetzt?
Es heißt Feldes? In Flanders Fields.
In Flanders Fields, ja.
Genau. Von Middelkerke to Wevelgem.
Ja, es soll ja auch erinnern an die aber das Problem ist ja, dass ich den zweiten Teil kann ich ja nicht aussprechen, weißt du?
Ja,
das also Gent war nicht mein Problem.
Du kannst jetzt auch einfach sagen in Flanders Fields.
Ja, in Flanders Fields, in Gedenken an die dort gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg, wo das jetzt dahingehend umbenannt. Gut, ich habe immer noch das Problem mit Verfehlungen, aber darüber schauen wir hinweg. Du hast hier einen Kommentar reingeschrieben, den ich jetzt nicht vorweggreifen möchte, aber der es wirklich sehr, sehr schön beschreibt. Man, wie in alten Zeiten, dabei sind diese alten Zeiten ja noch gar nicht so lange her. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Mathieu van der Poel und Wout van Aert jetzt 100 und 102 sind. Aber ich musste eher an so die besten Cross-Zeiten denken auch, so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass beide Fahrer in einem Rennen mal irgendwie zusammen ein Rennen dominiert haben. Mhm, also muss ich lange zurückdenken. Ich meine, es war 24, vielleicht Paris-Roubaix, wo beide die Protagonisten im Finale waren. Also letztes Jahr bedingt dadurch, dass da Wout van Aert ausgefallen ist, mehr oder weniger. Schwierig, wann das letzte Mal war, müsst ihr jetzt auch mal schauen,
wenn die beiden. Das sind so Sachen, die kann ich mir nicht mehr. Da ist kein Platz für in meinem schon völlig überlasteten Hirn. Lang ist her, das stimmt wohl. Hättest du da vorher mit gerechnet? Also solche Sachen, solche Fragen, die jetzt zu stellen, sind natürlich schwierig, weil man greift dann vorweg, was bei anderen Rennen schon war, die wir später erst besprechen, aber so richtig habe ich an Wout nicht mehr geglaubt, dass da nochmal irgendwie was Größeres kommt oder dass er nochmal so einen großen Wurf tätigen kann. Einer hier aus meinem näheren Umfeld glaubt und betet, glaube ich, wenn er beten würde, würde er jeden Tag noch dafür beten, dass Wout doch nochmal Paris-Roubaix gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich ihn dafür bemitleiden oder auslachen soll, aber ich habe nicht mehr geglaubt, dass man Wout nochmal so sieht. Hast du das für möglich gehalten?
Ja, schon, oder beziehungsweise ich finde es ja umso beachtlicher. Ich habe es gerade jetzt auch nochmal nachgeguckt, es war so Paris-Roubaix 2023, tatsächlich so das letzte große Duell der beiden, würde ich jetzt sagen. Ich würde aber sagen, dass er sich beachtlich schlägt dafür, dass, wenn man bedenkt, dass er sich da diese Knöchelverletzung beim Cross noch zugezogen hat, man wird es im Januar, er ist ja jetzt noch Also nicht auf diesem, sage ich mal, außerirdischen Level, wo er 2022 mal war, aber doch rechtzeitig zu Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix jetzt in der Verfassung mit aufsteigender Tendenz und kann auch dort Flandern-Rundfahrt wohl eher weniger, aber Paris-Roubaix, wenn es so bleibt, um den Sieg mitfahren.
Also die These, ich wünschte, das klingt immer so, wenn ich so negativ ein Wort von Art spreche, als wär würde ich ihm das nicht gönnen oder jetzt würde ich nicht ihm auch so ein bisschen klammheimlich noch die Daumen drücken, ne? Aber das, der Glaube allein fehlt mir, dass da nochmal sowas kommen kann. Also ich bin, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass er Paris-Roubaix gewinnt, dort den Stein hochhält und sagt, so. That's it. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe jetzt erreicht, was ich immer erreichen wollte. Ich ab sofort nur noch Spaß. Das wäre für mich wirklich, würde ich sagen, alles erreicht, alles richtig gemacht, alles top. Nur der Glaube allein, wie gesagt, der fehlt mir, dass es so etwas geben wird. Was nicht heißt, dass ich mich nicht darüber freuen würde. Aber vielleicht kommen wir zu dem Rennen zurück. Es war dann ja so, dass sie sich aus einer Gruppe, sie hatten irgendwann mal angetreten, dann war eine Gruppe noch dabei und dann haben sie sich aus dieser Gruppe gelöst. Wenn ich konnte nur einmal so zwischendurch reingucken und da war ich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt hatte ich eingeschalten.
Ja, am Kemmelberg hat Wout van Aert angegriffen und dann war Van der Poel noch mitgefahren und Florian Vermeersch. Aber der konnte dann irgendwann nicht mehr mithalten und beziehungsweise der war dann erst nochmal zurückgekommen. Dann haben die diese ehemaligen Spitzenreiter, die Ausreißer aufgefahren und dann bei der letzten Überfahrt Kemmelberg sind die beiden dann alleine weitergefahren und ja, sind dann solo auf dieses Flachstück, sage ich mal, gegangen und dann ist ja bei Gent-Wevelgem immer so die Frage Sprinter oder schafft es dann einer von den Klassikerjägern solo das Ziel zu erreichen, hat dann am Ende für die beiden nicht gereicht,
Man
auch
muss,
weil
ja, man muss auch sagen, dass Mathieu van der Poel natürlich wirklich in einer dermaßen fantastischen Position war, weil er hatte ja hinten noch seinen Fahrer sitzen und brauchte auch nicht, dementsprechend konnte ihm jetzt keiner einen Vorwurf draus oder einen Strick draus drehen, dass er nicht wirklich mitgeführt hat.
Jein, also klar kannst du sagen, ich habe jetzt hinten noch einen super Sprinter, aber sich darauf zu verlassen, dass Jasper Philipsen dann am Ende, wie er es dann getan hat, gewinnt, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, wenn du auf jeden Fall den zweiten Platz auf sicher hast. Es war dann ja auch noch so, dass zwischenzeitlich, also kurz bevor die beiden eingeholt wurden, sind den Sprintern da auch so ziemlich die Helfer ausgegangen und dann kam ja nochmal so eine Konterattacke von hinten. Von Alex Segert, dem Fahrer von Bahrain Victorious, der dann noch zu den beiden aufgestoßen ist, aber sind ja letzten Endes dann nicht durchgekommen, sondern es war dann ein klassischer Massensprint.
Ja, also gefreut, dass die beiden es draußen versucht haben, definitiv und ja, wie gesagt, also ich hatte das Gefühl, das, was ich gesehen habe, zumindest in den Abschnitten, dass jetzt ein Wout ein bisschen mehr arbeiten musste als Mathieu van der Poel. Also klar, also im Zweifel nimmt er auch den Sprint gegen Wout van Aert an und ich glaube, er hätte auch eine realistische Chance gehabt, das zu gewinnen. In Anbetracht seiner Form. Aber er war in einer komfortableren Situation mit seinem Mann hinten drin, finde ich zumindest noch. Also besser ihn haben, als ihn nicht haben hinten, ne?
Klar.
Würde ich da immer sagen. Genau. Und dann war es so, dass der Sprint gewonnen wurde von Jasper Philipsen vom Team Alpecin, von Tobias Lund Andersen, Christoph Laporte. Ich fand noch überraschend jetzt nicht, aber schön zu lesen, John Degenkolb unter den Top 20, also auf Platz 14, der ist da auch vorne mit reingerollt. Boah. Und ansonsten schönes Rennen, wie immer eigentlich oder wie oft eigentlich. Schön anzusehen. Ja, und gibt es noch was? Habe ich was
Ja, vielleicht
übersehen?
ein kurzer Exkurs noch zum Frauenrennen. Ich weiß nicht, ob du das danach noch, weil das im Anschluss sozusagen ja dann das Finale lief, verfolgt hast. Aber auch da war es, finde ich, recht kurios, weil eigentlich denkt man ja, die Sprinterinnen haben da irgendwie Probleme mit diesem Kemmelberg und dann war es dann selbst. Also die Top-Sprinterin Lorena Wiebes, die am Kemmelberg mit den anderen weggefahren ist, also selbst da attackiert hat. Und da war dann eine recht kuriose Situation in dieser Spitzengruppe, die am Ende den Sieg ausgemacht hat. Da waren zwei Fahrerinnen von UAE und halt alle haben auf Lorena Wiebes geguckt. Und die haben es dann einmal oder zweimal so, ja, recht zaghaft versucht, sie dann mit ihrer numerischen Überlegenheit ins Hintertreffen zu bringen, hat aber nicht so richtig geklappt und so ist sie da fast das ganze Finale da von vorne gefahren und hat dann trotzdem am Ende den Sprint gewonnen.
Ah, okay.
Und hat sich auch fast noch zu früh gefreut.
Den Zabel gemacht. Nee, davon habe ich ehrlich gesagt nichts gesehen. Also nicht aus, ne, wir haben ja oft schon mittlerweile ist ja eine Standardfloskel von uns, dass die Frauenrennen die spannenderen Rennen sind. Aber da fehlte mir einfach die Zeit dazu. Ich bin ja, ich muss mich ja auch selber noch so ein bisschen auf Fahrradfahren nicht konzentrieren, aber noch so ein bisschen machen. Und da habe ich dann Abstriche machen müssen. Das war das Rennen von Sonntag. Das Rennen war, das davor war, war der E3-Preis. Das war am Freitag, richtig?
Mhm.
Genau. Ja, E3-Preis, da habe ich dann auch ein bisschen mehr gucken können. Ja, schönes Ding. Muss man einfach nur sagen. Also, wieder so ein Rennen, wie man es gern, also was das gerne sieht, aber ne, wo so nicht alles von Anfang, also wo dann doch nochmal eine Spannung aufkommt. Also ich kann dir mal sagen, wo ich eingestiegen bin, ich bin glaube ich so bei 40, 45 vor Ziel eingestiegen. Da war Mathieu van der Poel gerade weggefahren, hatte sich so ein bisschen einen Vorsprung rausgearbeitet, war glaube ich zwischendurch mal auf Minute, Minute 10, passt das so ungefähr, weggefahren. Ist jetzt ein Rennen, was so ein typisches Klassikerprofil in Belgien hat, ne? Also viele kleine Anstiege, viele Hügelchen, nicht richtig was kaputt macht, aber schon auf die, also die Summe der Höhenmeter ist, glaube ich, da das Problem oder die Herausforderung. Und naja, dann war es halt, man dachte halt wirklich so ein bisschen, ja, jetzt fährt er, jetzt ist alles gut. Und ich schickte dir dann noch, ich weiß gar nicht mehr, ob das Freitag oder Samstagabend war, ich glaube Samstagabend, ne? So ein Bild von meinem Fernseher, so nach dem Motto, ey, ich hole gerade E3-Preis nach und du schon so, ah, ja, gut anzuschauen oder irgendwie sowas hast du geschrieben oder wird spannend oder gute Wahl oder irgendwie sowas. Und ich dachte, naja, okay, also ich hatte mich eigentlich schon so gedanklich damit abgefunden, irgendwie was noch nebenher zu machen können oder so. Na, und dann sank dieser Vorsprung von Mathieu van der Poel peu à peu, weil die drei Fahrer, waren es drei oder vier? Drei, weiß ich gar nicht mehr.
Vier.
Vier? Die hinter ihnen, ne, einmal Wismar, UEI, ne, also wer war es? Vermeersch auf jeden Fall. Abrahamsen,
Per Strandhagenes und dann noch Stan de Wolf, der genau. Schon in der ersten Ausreißergruppe war.
Genau, der hatte nur noch so hinten dran gehangen, glaube ich, ne? Der Deckhartmann-Fahrer. Und deswegen hatte ich auch drei im Kopf, weil der zählte für mich nicht so richtig. Naja, auf jeden Fall kamen die immer näher ran und ich dachte schon so, also. Das wäre, glaube ich, das erste Mal seit längerem, dass ich Mathieu van der Poel, das war ja noch der Freitag, Samstag wurde er auch reingeholt, wo ich dachte, hat man das schon seit längerem hat man nicht mehr gesehen, dass sowohl ein Mathieu van der Poel als auch ein Pogacar wegfahren und dann wieder eingeholt werden. Oder?
Nee, länger nicht. Bei Pogacar passiert das sowieso eigentlich nicht. aber auch bei van der Poel hätte man jetzt vor 2 Jahren gedacht, das bringt er jetzt auf jeden Fall locker nach Hause und ja. Tendenziell wird der Vorsprung dann eher auf 2 Minuten anwachsen. Aber das Gegenteil wäre der Fall. Also die hätten ja fast eingeholt und es lag einzig und alleine daran, dass keiner die finale Führung übernehmen wollte, um diese Lücke von 10 Metern noch zuzufahren.
Ey, ich dachte auch, dass Mathieu van der Poel zwischendurch sich einfach verschätzt im Sinne von, dass der, also ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse fährt, aber dass der einfach so ein bisschen so nach dem Motto, okay, heute ist Freitag, heute ist E3, am Sonntag fahre ich gegen den Wout, vielleicht schmeiße ich doch nicht alle Kohlen ins Feuer, sondern fahre nur mit 90% oder 95% oder so, das dachte ich und dachte dann auch, als der Abstand immer kleiner würde, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt dann doch nochmal sagt, ey, Moment mal, einholen lassen möchte ich mich aber doch nicht und wieder Gas gibt, aber es war, wie du sagst, ne, die haben sich nur nicht einigen können, wer diesen finalen Antritt macht, wer die Lücke schließt und danach dann vielleicht im Sprint dafür derjenige ist, der es nicht, dem vielleicht das bisschen an Pulvern fehlt in der Kanone und deswegen nicht gewinnt. Na und so, sehr kurios, waren sie dran und waren dann doch wieder weg.
Also. Ja, also wie gesagt, also Radsport at its best, würde ich sagen. Es ist so klassisch. Also einer fährt vorne raus und drei sind dahinter, aber keiner will irgendwie fahren.
Ja, also sehr, sehr schön. Also echt schönes, also ich hättest du mich in dem Moment, als ich dir das Bild geschickt habe, gefragt, hätte ich gedacht, naja, okay, also da brauchst du jetzt keinen Cent mehr auf irgendjemanden, als auf Mathieu verwetten. Naja, und dann kommt es doch ganz anders. Schönes Rennen. Also E3-Preis, E3-Presse ist aber immer oder oft so ein bisschen so ein nicht unterschätztes, aber so ein Ding, wo irgendwie kuriose Sachen passieren in meiner Wahrnehmung irgendwie. Also,
ja.
Einfach gut.
Und er hat es ja jetzt auch schon zum dritten Mal gewonnen in Folge.
Ja.
Mathieu van der Poel.
Ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe heute, gestern irgendwann nur so Wattwerte gelesen. Ich weiß nicht, ob das vom E3-Preis war, vermute ich fast, dass er 90 Minuten mit 445, der Unterschied macht dann auch nicht mehr so richtig den Braten fett, Watt gefahren ist. Also wenn man sich das vorstellt, 450 Watt für 90 Minuten. Also das ist außerhalb jeder Vorstellungskraft von mir.
Ja, von, sag ich mal, jemanden, der jetzt nicht im Profi-Peloton unterwegs ist, ist das natürlich jenseits jeder Vorstellungskraft. Das Interessante daran finde ich nur, oder beziehungsweise ist es ja offensichtlich, dass die Werte immer weiter steigen und es dort offenbar keine Grenzen nach oben gibt aktuell. Interessant finde ich nur, dass, sag ich mal, diese Leistungsdichte ganz an der Spitze dann offenbar doch enger zusammenrückt. Mhm. Wenn man jetzt sieht, dass er mit sowas halt nicht 2 Minuten wegfahren kann, wie in der Vergangenheit schon geschehen, sondern am Ende dann, ja, die anderen sehr, sehr dicht an ihm dran sind. Somit relativieren sich auch diese monströsen Wattzahlen da irgendwo wieder.
Ich könnte, also ich habe mal in meinem Garmin-Archiv hier geguckt. Warte mal, ist das Rekord? Warte mal, ein Jahr, Leistungsrekorde, ein Jahr. Also ich könnte, wenn ich, er hat ja 90 Minuten, ne? Wenn ich mal eine Stunde nehmen würde, dann könnte ich mit 261, also rund 180 Watt weniger, könnte ich eine Stunde treten. Also oder die 445 könnte ich wahrscheinlich, also da liege ich ziemlich genau zwischen einer Minute und 2 Minuten. Also ich könnte 1,5 Minuten neben Mathieu van der Poel herfahren. Im Windschatten würde ich es vielleicht dann so 2 bis 3 Minuten aushalten.
Du wärst dann so einer wie bei den belgischen Rennen, die dann auf dem Radweg da,
ja, genau,
10 Sekunden nehmen mehr.
Und wie ich mich kenne, würde ich dann wahrscheinlich am Ende irgendwo gegen eine Litfaßsäule fahren oder so stehen.
Oder in so einen Jauchegraben segeln, ja, genau, die man da ganz oft sieht.
Ja, ja, also unvorstellbare Werte. Möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Also wie. Und wie gesagt, ne, also das Freitag das und am Samstag dann ja schon wieder. Ist ja nicht so, dass der sich dann eine Woche ins dass der sich erstmal in die Eistonne setzt und dann eine Woche lang auf der Couch verbringt. Ne? Also das ist ja eine Leistung, die er dann kurz drauf wieder abruft. Und ja, das ist für mich.
Ja, aber es ist interessant zu sehen, oder beziehungsweise wir blicken gleich noch so ein bisschen auf die kommenden Klassiker voraus, was das dafür jetzt heißt. Mhm.
Okay, das war E3. Was haben wir dann hier? Runde von Brüggen. Da habe ich ehrlich gesagt nichts gesehen, sondern nur das Ergebnis gesehen. Das war, wo Marcel Kittel hinterher so glücklich war. Richtig? Also spreche ich, ist das...
Absolut. Ja, das ist das, wie soll man sagen, war ein vom Wind geprägtes Eintagesrennen. Runde von Brügge in diesem Jahr gab da viel hin und her auf der Windkante. Am Ende ein Sprint dann und erster Worldtour-Sieg für die Mannschaft Unibet Rose Rockets, wo ja Marcel Kittel jetzt sich da um die Sprints kümmert, mhm, da der Sprint Trainer sozusagen ist und Dylan Groenewegen gewinnt dann vor Jasper Philipsen und Max Kanter.
Ich hatte nur das eine Kurzvideo gesehen, wo er im Wagen sitzt und dann irgendeiner von den Fahrern ihm sagt, er soll jetzt bitte mal still sein. Und er das aber auch sehr respektvoll aufnahm, ne? So im Sinne, ey, ich liebe das, sagen jetzt ihre Meinung und so weiter. Und es war schön anzusehen. Auch die Räder finde ich ganz schön. Eigentlich diese Lackierung, das erinnert mich ein bisschen an Cannondale in den besten
Tagen, ne? Ja, schon. Also sie sind so ein bisschen die neuen Rockstars, also die neuen EFs im Prinzip. Jetzt im Peloton und man muss ja sagen, also Dylan Groenewegen jetzt schon 3 oder 4 Rennen dieses Jahr sogar schon gewonnen, hätte ich ihm nicht zugetraut. Nach dem Wechsel von Jayco Alula, wo er für mich nicht mehr so zu dieser 1A-Garde schon mehr zählte, der Sprinter, hat er jetzt dann doch da nochmal einen Schub bekommen. Ja, und andererseits, klar, die sind jetzt, haben wir in der vergangenen Sendung schon mal drüber gesprochen, nicht bei der Tour de France dabei, dafür aber meine ich beim Giro, finde ich eigentlich gar nicht mal, Also finde ich eine gute Wahl oder beziehungsweise für die Mannschaft wird das ganz gut sein, nicht als erste Grand Tour gleich die Tour de France zu fahren. Und auf der anderen Seite muss man ja auch einfach sagen, wir hatten es ja auch besprochen, so fancy das Team auch irgendwie ist, Caracol hat da einfach andere Trümpfe in der Hand, um diese Wildcard zu bekommen für die Tour de France.
Ja, ja. Kommen wir dann zu einem unserer Höhepunkte heute. Ohne Frage. Mailand San Remo. Wo hast du das geschaut? Und ab wann hast du es geschaut? Weil es bei so einem Rennen ja immer wichtig. Also, ne, das dauerte 800 Stunden in meiner Wahrnehmung. In Wahrheit waren es nur 6,5 oder gut 6,5. Ab wann bist du eingestiegen und hast es ganz geguckt und wo? Zu Hause vom Sofa, auf dem Sofa oder wie?
Ich habe fast das ganze Rennen verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen, was sonst eigentlich auch nicht der Fall ist, weil ich da auch krankheitsbedingt zu Hause war und zwischendurch dann mal immer mal wieder ausgestiegen bin, beziehungsweise
weggenickt.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, nein, ist nicht passiert.
Fände ich voll
aber,
okay.
So die letzten 80 Kilometer habe ich dann live am Stück geschaut.
Mhm. Ich war bei der Cycling World und habe da wirklich mit zwei sehr netten, also wir waren am Anfang zu dritt mit zwei netten Herren am Stand von Shimano Pro Bike Fitting da irgendwie am Laptop geguckt. Und ich kam rein kurz nach dem Sturz von Pogacar, Wout van Aert, wer hat noch gelegen? Eigentlich fast alle, oder?
Van der Poel auch.
Van der Poel. Pidcock glaube ich nicht, ne?
Nein.
Also kurz nach dem Sturz, sodass ich den Sturz erst sozusagen ein paar Minuten später in der Erzählung überhaupt mitbekommen habe oder die Klamotten gesehen habe und dann gefragt habe, hä, was waren da? Ja, die sind eben auch gestürzt. Und Pogacar ist dann ja quasi, nachdem er wieder auf dem Rad saß, mit den anderen üblichen durchs Feld geflügt, hat sich vorne an der Cipressa an die Spitze gesetzt. Und jetzt sagst du noch, was es vorher alles gab, was es wichtig war, die 250 Kilometer davor. Ich tippe mal Ausreißergruppe weg, Ausreißergruppe steht, Ausreißergruppe lässt, wird gefahren, wird im Auge behalten, Sturz.
Ja, du hast es ganz gut zusammengefasst, okay. Wobei die Ausreißergruppe sich diesmal tatsächlich wirklich sehr lange gehalten hat. Ich meine, die wurden erst direkt in der Cipressa eingeholt vom Peloton, was ja sonst auch nicht so oft der Fall ist. Und vorher, ja, sonst war eigentlich nicht viel. Es war vorher noch, dass ein Fahrer von UAE ausgeschieden ist. Jan Christen war es, meine ich, der bei dem Sturz ausgeschieden ist. Aber das war auch schon das größte Ereignis auf dem Weg in Richtung Cipressa.
Ja, wer ist denn? Did not finish, genau. Jan Christen, Domen Novak, auch von Team UAE ist raus. Kwiatkowski von Ineos ist raus und. Nun ja. Cipressa, dann, also Pogacar flügt durchs Feld und irgendwann waren, glaube ich, zwei seiner Helfer noch vor ihm, haben Tempo gemacht und ich habe dann einfach mal, ich habe auch so ein bisschen einfach, ob man mich hören wollte oder nicht, ich habe es dann so ein bisschen kommentiert und habe dann gesagt, so jetzt, die donnern so, da können die gar nicht mehr lange helfen, gleich greift Pogacar an und das ist passiert. Und dann haben sich einfach mal Pidcock und Mathieu van der Poel gesagt, das ist jetzt die Attacke. Und das war es ja auch eindeutig. Also man wusste, also jeder, der schon mal ein Radrennen gesehen hat, wusste, jetzt dabei sein oder es ist vorbei. Also die Geschwindigkeit, die sind ja teilweise mit 5% mit 41 km/h hochgefahren.
Ja, schon. Nur das Einzige war halt, dass die als es dann zum Poggio ging, die fast gar keinen Vorsprung mehr auf die Verfolgergruppe hatten. Also die wären, es waren noch, glaube ich, 10 Sekunden oder so oder 15 maximal, die mit denen sie da reingefahren sind. Aber ja gut, das hat letzten Endes nichts ausgemacht, weil dann Pogacar da sowieso am Poggio gleich wieder richtig Gas gegeben hat. Van der Poel ist dann zurückgefallen und aber
Pidcock ist da kurz, nicht losgeworden. Darf ich kurz da stoppen? Kurz bevor Pogacar dann nochmal diese ein, zwei Antritte, diese Stiche gesetzt hat, um anzugreifen, sagen wir mal so, weil für mich waren, auf wen hättest du getippt in dem Moment? Als die drei da wirklich so relativ einheitlich, also manchmal hatte Pogacar schon so seine ein, zwei Attacken, die er gefahren war, wo beide, also Pidcock und Mathieu van der Poel reagieren konnten. In dem Moment, weil ich habe eine ganz klare Prognose in dem Moment da geäußert, auf wen hättest du da getippt oder was hättest du gedacht, wie geht das aus?
Ich hätte da schon gedacht, Pogacar gewinnt, weil Van der Poel, der hatte da schon einen Knick drin.
Ein Knick drin? Also in sich oder in der Hand oder was meinst du?
Nein, im übertragenen Sinne
Ach so,
einfach.
Okay.
Es war nicht derselbe Fahrer wie im letzten Jahr, der sehr souverän da auch noch diese Angriffe beantwortet hat, sondern man hat schon gesehen, dadurch, dass er nicht durch die Führung oder teilweise nicht durch die Führung gefahren ist und da auch an der Hand so angeschlagen war und den Lenker so komisch gehalten hat, das sieht gar nicht gut aus.
Ich habe in dem Moment nämlich gesagt, das macht Mathieu und Pidcock wird Zweiter. Ich dachte wirklich, dass sie den Pogacar da irgendwie, der wirkte, der konnte den nicht abschütteln. Und ich dachte mir, die lassen ihn jetzt so oft attackieren, bis er irgendwann selber müde und wird und keinen Bock mehr hat. Und das ist der Moment, wo sie dann ihn sich einfach mit ihm zusammenarbeiten, ins Ziel kommen und ihn absprinten. Das war so meine ganz klare und feste Meinung, die ich auch sehr laut als kundtat. Naja. Musste mir dann noch ein bisschen Spott anhören, zugegebenermaßen und völlig zurecht. Ja, Pogacar griff an und nur noch Pidcock konnte folgen. Und was dann folgte, war zum einen auch so produktionstechnisch, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das während der Übertragung war oder erst im Nachgang, dieser Drohnenflug bei der Abfahrt von Poggio. Das ist, du weißt mit Sicherheit, was ich meine, ne?
Mhm, ja.
Also das war ja wie ein Ballett, das war ja wie eine Aufführung, wie die da runtergefahren sind. Und dann muss man ja noch sagen, auch weiß man erst hinterher, dass Pogacar das alles mit einem kaputten Rahmen gemacht hat. Da in diesen engen Gassen runtergefahren, wie als wenn es um sein Leben gehen würde und das mit einem kaputten Rahmen.
Ja, absolut. Das hat sich dann erst hinterher herausgestellt, wobei ich bei diesen Drohnenaufnahmen noch dazu sagen möchte, so spektakulär das auch war, oder es war halt einfach spektakulär, aber ich würde mir wünschen, dass irgendwann mal kompletten Rennen mit Drohnen gefilmt wird, weil wenn man sich hinterher mal die Fotos anguckt oder auch die TV-Bilder nochmal, das war schon ein Motorradrennen da hoch, den Poggio. Also die haben da massivst profitiert, die beiden, vom Windschatten der Motorräder.
Okay, das war mir in dem Moment nicht so aufgefallen. Aber wenn du es hinterher nochmal, also natürlich, wenn du das sagst, dann wird das so sein.
Andererseits, ja, verständlich, wenn du die Motorräder vorher nicht rausnimmst, wo sollen die da hin?
Also ja, die und schneller fahren können die auch nicht.
Die können da ja auch nicht mit 70 um so eine Kurve am Poggio fahren, sonst fliegen sie halt da auch raus.
Ja,
für die gelten ja dieselben Fliehkraftgesetze wie für die Radfahrer.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Die zwei sind dann wie im Ballett darunter. Mathieu wurde hinten geschluckt und in dem Moment, wer dachtest du denn da gewinnt?
Ich habe schon gedacht, Pogacar gewinnt, weil er doch im Sprint Ticken besser ist als Pidcock, würde ich sagen. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte Pidcock keinen Fehler gemacht in dem Sprint, hätte er ihn gewinnen können.
Ich habe noch überlegt, ob ich in dem Moment den Stand wechseln soll, als die zwei da runterfuhren, alleine, und von Shimano zu Q365 wechseln soll, um mir da dann die, wie heißt das hier, spumante Flaschen abzugreifen. Hab's zum Glück dann nicht gemacht. Nicht, dass bei Shimano irgendwelche Korken geknallt wären, aber ich hätte das gerne miterlebt bei Q365, wenn deren Fahrer gewinnt. Aber es kam halt nicht so. Unfassbar spannend. Also wir konnten auf diesem Laptop-Bildschirm im ersten Moment nicht erkennen, wer gewonnen hat. Also wir mussten wirklich, also man hat dann auf Pogacar gehalten. Ah, warte mal, ich habe einen Krampf. Ich war eben noch auf der Rolle. Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer, dass ich gerade so laut geworden bin. Ah, Krampf. Wenn man von Pogacar und Pidcock spricht und dabei einen Krampf kriegt. Wo war ich stehen geblieben? Genau, man konnte auf dem kleinen Bildschirm gar nicht erkennen, wer gewonnen hat, musste dann auf die Zeitlupe warten, aber die Bilder gingen natürlich auf Pogacar. Und ach, jetzt fällt auch noch alles runter. Entschuldigung. Und dann war es dann doch klar.
Also am Fernsehschirm war es relativ eindeutig, sag ich mal. Also es war jetzt nicht so, dass der da irgendwie mit einer Radlänge oder so gewonnen hätte, aber man konnte schon eigentlich auf den ersten Blick sehen, dass er da vorne war.
Okay. Ja, das war halt ein kleiner Laptop. So, ne, du kennst diese Messe-Laptops, die da irgendwo stehen.
Ja, eben. 5 Zoll.
Nee. Ich glaube, es waren 13 Zoll. Aber ne, laut alles um einen rum. Man steht halt nicht direkt davor, sondern hat halt 2,5 Meter Abstand. Tolles Rennen, oder? Also ich weiß nicht. Ich kann mich an das eine Rennen erinnern, wo, was Moscon, der gewonnen hat mit dem Dropper Post?
Mohoric.
Mohoric, genau. Aber die ersten zwei Buchstaben stimmten. das fand ich auch, das ist auch so ein Ding, was irgendwie hängen geblieben ist bei mir. Und ja, dieses Jahr wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger hängen bleiben. Tolles Ding. Also ich bin sehr glücklich mit diesem Mailand Sanremo. Ich hätte es Pidcock gegönnt, ich hätte ihm ein bisschen den Daumen gedrückt. Pogacar ist jetzt wieder ein weiterer Sieg, wieder ein weiteres Monument, wieder eins von mehreren. Aber andererseits, man kann ihm auch nicht böse sein. Ne? Also wenn er so fährt, wenn er der mit einem kaputten Rahmen, wie soll man ihn dann noch stoppen?
Nee, absolut, völlig verdient. Also, sage mal, verdienter kann man ja eigentlich diesen Sieg gar nicht herausfahren. Hat er alles dafür getan. Er hat auch den Löwenanteil in der Führungsarbeit gemacht, als die beiden zusammen vorne waren. Und oft wirft man ja auch den Leuten dann vor, wenn sie mit so einem dominanten Fahrer fahren, dass sie dann trotzdem selber immer noch mitführen. Aber das, fände ich, hat Pidcock auch richtig gut gemacht. Ja. Er hat so vielleicht 30% an Anteil an der Führungsarbeit gehabt, wenn überhaupt, und den Rest Pogacar machen lassen. Aber ja, wie gesagt, also er hat halt erst versucht, in Fahrtrichtung rechts in der Bande durchzufahren, wo aber keine Lücke war. Das hat den Pogacar auch gut gemacht, dazu zu machen, und hat dadurch, denke ich, so entscheidend an Schwung verloren. Und er kam ja nochmal stark auf, aber es reichte halt nicht mehr. Also wäre das Ziel 20 Meter weiter hinten gewesen, na, dann wäre es vielleicht, also wäre es wirklich im Fotofinish entschieden worden.
Mhm. Ja, also, aber, und Pidcock ist ja auch für, ich finde, seine Interviewart oder die, seine Antworten immer sehr, sehr entwaffnend und ehrlich, und er war natürlich zu Tode betrübt. Wer das nicht wäre nach so einem Rennen, so einem Ausgang, der hat auch kein Herz. Aber der hat dann auch so Sachen gesagt, in meiner Erinnerung nach, ne, also, ey, was soll ich machen? Und ne, es ist halt Pogacar, ne? Was willst du da machen? Und ja, er war sehr nah dran. Er war, finde ich, zumindest bei so einem Rennen so nah dran wie schon lange keiner mehr. Und alle Ehren wert. Hätte ich freue mich, ich bin sehr gespannt, was man von ihm diese Saison noch sieht.
Ja, man muss ihm ja jetzt erstmal gute Besserung noch wünschen. Mhm. Weil er ist ja bei der Katalonien-Rundfahrt ausgeschieden oder beziehungsweise konnte nicht weiterfahren, ist auf dieser Bergetappe in der Abfahrt gestürzt, hat in der Abfahrt irgendwie einen Schluck aus der Trinkflasche genommen und ist dann den Abhang runtergestürzt, hat er gesagt, und war glücklich, dass er da so, ja, ohne irgendwelche Knochenbrüche davongekommen ist, sondern nur mit einem dicken Knie, befindet sich jetzt aktuell auf dem Wege der Besserung.
Ja, aber ich glaube, er ist so ein harter, also ich glaube, ihn wird das nicht sehr lange aus dem Tritt werfen, und ich glaube, er kommt auch schnell zurück. Ich bin gespannt, was man von ihm dieses, also es würde mir sehr, sehr leid tun, wenn er jetzt längerfristig ausfällt. Würde mich sehr freuen, ihn noch viel in Aktion dieses Jahr zu sehen. Aber auf jeden Fall ein tolles Mailand Sanremo, muss aber auch noch erwähnen, wenn wir schon
Wout van Aert ist Dritter geworden.
Ah, ja. Ach stimmt, Wout van Aert, ja, genau die Aktion noch. Wieso der hinterhergefahren ist, das habe ich.
Und das wäre ja, also, na gut, das haben die schon, hat Pogacar dann schon mit Augenmaß gemacht, aber wenn man sich hinterher anguckt, wie knapp das dann noch geworden ist, und Wout van Aert, der ist so einen Kilometer vom Ziel oder so, ist aus dieser Verfolgergruppe rausgefahren und hat einen kleinen Vorsprung vor den Sprintern ins Ziel gerettet. Und man muss ja sagen, ich meine, er lag sogar nach diesem Sturz noch weiter zurück als Pogacar, wenn er da freundliche Unterstützung vom Teamfahrzeug hatte, dass die da wieder zurückgebracht hat. Aber die auch schon da war die Leistung von ihm sehr, sehr bemerkenswert. Mhm.
Aber so richtig verstanden habe ich die Aktion nicht, muss ich gestehen. Also er hätte natürlich jetzt der lachende Dritte sein können oder der lachende Erste dann, wenn sich jetzt Pogacar und Pidcock in so einer Art Sprint-Zinobere da, ne, also sich angucken, wer sprintet jetzt los, wann, wo, und er wäre von hinten mit ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss gekommen. Ja, solche Situationen haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, aber das sind halt Pogacar und Pidcock. Also das sind jetzt nicht irgendwer, und die wissen sowas, glaube ich, auch dann einzuschätzen und sagen, lieber im schlimmsten Fall Zweiter werden und jetzt hier ordentlich durchziehen, anstatt dass wir jetzt noch uns vom Van Aert dubitieren lassen. Vielleicht wollte er auch nochmal ein hartes Einzeltraining machen, nochmal nach so einem.
Naja, es ging ums Podium. Also das war ihm in dem Moment ja vollkommen klar, und das war dann schon gut gemacht.
Ja, schon. Aber ich dachte mir andererseits, die Körner, die er jetzt da verschießt, ne, vielleicht nur für den dritten Platz in Anführungszeichen, ne? Die kann er vielleicht am Ende der hätte er vielleicht auch noch an anderen Tagen gebrauchen können. Vielleicht wären das die Körner gewesen, die ihm beim Flandern Fields noch geholfen hätten.
Naja, also sein nächstes Rennen danach, er hatte dann eine Rennpause von wie vielen Tagen? Ich glaube, es waren 8 Tage dann.
Ja, gut. Aber ich war ein bisschen, ich war irritiert, sagen wir mal so. Aber du hast schon recht, ein dritter Platz ist immer noch immer im Podium und ein Podium bei einem Monument. Das ist ja auch was wert. Das ungefragt. Unschön fand ich noch bei den Frauen natürlich der Sturz. Wirklich, das sah schlimm aus, wie da die eine Fahrerin, was war das, welche Mannschaft war das nochmal? Das war das italienische Team, ne?
Spanisches Team, hör. Ich glaube, Laboral Kutscher Fundación genau. War das, oder?
Also noch krass fand ich, ich weiß nicht mehr, ich guck, es gibt ja Leute, die können sich solche Szenen dann mehrfach angucken, um es auch zu analysieren und sonst, ich kann das nicht mehr als einmal sehen. Die eine Fahrerin, die ganz am Anfang, eine der ersten, die gestürzt war und dann wieder aufgesprungen ist quasi und direkt wieder losgefahren ist, da dachte ich, Alter, da wäre ich 3 Wochen liegen geblieben und wäre nicht mehr wieder aufgestanden und die sitzt 30 Sekunden später wieder im Sattel und mein lieber Herr Gesangsverein. Also, und es scheinen ja auch, also eine Fahrerin hatte, glaube ich, 5 gebrochene Rippen und noch etwas, ne, es ist nicht für jeden sehr gut ausgegangen, aber in Anbetracht dessen, was es für ein Sturz war, also die sind links so eine, naja, die erste Fahrerin ist in einer unschönen Kurve, wo die auch nicht einsehbar war, gestürzt und dann sind ein paar drauf und dran und dann auch teilweise bis zu, ich würde schätzen jetzt so von den Bildern 1,5-2 Meter Höhe in so eine Art Garageneinfahrt gefallen, also alles, boah. Wer dann noch drunter leiden soll, immer noch gute Besserung. Das war sehr, sehr, sehr ekelig. Vielleicht ist
ja,
das
auch das, auch das Frauenrennen ging nicht mit dem klassischen Massensprint zu Ende, sondern ja, am Ende ein Sprint einer kleinen Gruppe gewonnen von Lotte Kopecky.
Ja, die, ach ja, stimmt, ja, das, fällt mir gerade ein, vielleicht wäre das auch genau der richtige Moment, wo wir sagen, wo wir darauf hinweisen. Und zwar ist es so, dass der Besenwagen-Podcast jetzt auch eine Frauenvariante hat, also wo über Frauensport gesprochen wird, in Frauenradsport. Ich habe es gestern oder vorgestern erst mitbekommen. Wie heißt es nochmal? Ich habe es eben nachgeguckt. Besenwagen Le Femme. Finde ich eine ganz, ganz grandiose Sache. Werde ich definitiv mehr als einmal reinhören. Wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, für wer sich also für den Frauenradsport interessiert und bisher da auf dieses Angebot, da sonst nicht reinhört oder auf dieses Angebot noch nicht aufmerksam geworden ist, möchte ich gerne an dieser Stelle darauf hinweisen. Genau, das definitiv eine gute Sache. Gut, springen wir zu dem, was vor Mailand Sanremo war. Omlot, das was früher Omlot Top Newsblatt war. Omloop Newsblatt, nee, doch heißt immer noch Omloop Newsblatt von Gent nach Nino.
Es heißt nur noch Omloop Newsblatt, nicht Omloop Het Newsblatt.
Wurscht. Sollen die umbenennen, was sie wollen. Da muss ich gestehen, ist das schon so lange her, dass ich noch wirklich Erinnerungen habe und kann mir noch das aus dem Ergebnis heraus etwas nachvollziehen, wie es gelaufen sein müsste. Aber an das Rennen selber weiß ich nicht mehr.
Ja, Solo-Sieg von Mathieu van der Poel ums kurz zu machen, es war manchmal auch seine erste Teilnahme an Omloop Newsblatt und es hat manchmal auch noch nie ein Fahrer in einer Saison Omloop und die Flandern-Rundfahrt gewonnen,
wenn ich
es richtig im Gedächtnis habe. Ja, von daher, also es war Saisoneinstart, also Saisoneinstand für ihn, völlig nach Maß. Mhm.
Florian Vermersch, Dritter, der fährt auch eine solide Klassikersaison, ne? Also noch nichts gewonnen, aber oft, ne? Also war es jetzt E3, war er vorne mit dabei, Omloop dabei?
Ja, also ist der Fahrer sozusagen, wenn Pogacar nicht bei einem klassischen Rennen irgendwie in Belgien oder in Nordfrankreich startet, der dann, sage ich mal, der stärkste Fahrer von UAE mittlerweile ist.
Ja. Was hatte ich denn nochmal? Genau, alle, ja. Ja, mehr brauchen wir aber, glaube ich, zu dem Rennen, was ja jetzt auch schon eine ganze Zeit zurückliegt, 28. Februar, nicht mehr zu sagen. Strade Bianchi dagegen muss auf jeden Fall erwähnt werden. Was wir da gesehen haben, also wie soll ich sagen? Also Pogacar hat gewonnen. Ne? Das wissen, glaube ich, die allermeisten, die uns hier hören. Da brauchen wir, jetzt verraten wir kein größeres Geheimnis. Aber bemerkenswert war halt die Art und Weise auch nicht so. Also ist ja auch wieder, wie schon so oft, relativ früh, was heißt früh, aber also aus einer Gruppe heraus, die sich gebildet hat, ist er dann weggefahren. Ich glaube, so, was war das, 40, 50 Kilometer vor Ziel ungefähr? Was ich, was?
79,2.
79? Ach Gott, was habe ich denn da falsch gemacht? Naja, na, doppelt so weit halt.
Zumindest steht's hier bei Pro Cycling Stats so drin, dass es 79,2 Kilometer okay. Solo war.
Da sieht man, dass ich hier nicht ablese, sondern in meinem Gedächtnis krame.
Ja, und es ist auch im Prinzip jedes Jahr derselbe Sektor, in dem er losfährt.
Ah, okay. Ja, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Aber die Überraschung oder das, was man wahrscheinlich von diesem Jahr Strade Bianchi mitnimmt, ist, der auch vor ein paar Tagen vorher dann einen Rennen in der Ardèche gewonnen hatte und die Algarve-Rundfahrt als Jugendfahrer gewonnen hat. Wie spricht man ihn aus? Paul Sanson?
Sexas.
Geboren in Lyon, gerade mal 19 Jahre alt, geboren 2006, was bei mir eine kleine Altersdepression auslöst, der als 19-Jähriger den zweiten Platz geholt hat. Und ja, also ich glaube, der ein oder andere Franzose sieht schon da einen Toursieger auf Frankreich zukommen. Der eine oder andere Scheich macht schon mal das Portemonnaie auf, um ihn zu jocken, locken. Weil Isaac Del Toro ist ja ein Dritter geworden. Dann hätte man auch alle drei auf dem Podium gehabt, wenn man ihn ja schon vorher gekauft hätte, Paul Sexas. Das sind so die Themen, die einen nach diesem Strade Bianchi umtrieben hat, oder?
Ja, auf jeden Fall der beste 19-Jähriger aktuell und auch so ziemlich, klar, man kann jetzt auch sagen, Del Toro ist mit 22 noch eine Nachwuchshoffnung, weil die Fahrer ja immer jünger werden, wenn sie erfolgreich sind oder beziehungsweise den Durchbruch immer früher schaffen.
Wobei Del Toro auch nicht älter aussieht als Sexas, also die sind ja fast, also Del Toro sieht ja auch unglaublich jung aus, finde ich, also für seine 22 noch.
Ja, stimmt schon. Ja, wobei ich sagen muss, dass der Paul Sexas doch nochmal ganz, ganz außergewöhnlich ist. Also für mich so über allen Talenten eigentlich steht. Wie du schon sagst, ist die, wahrscheinlich wird der Druck in Frankreich dann jetzt auch enorm werden, weil die viele schon so als den nächsten Toursieger sehen. Also soweit ich die Planung da des Teams Decathlon richtig im Gedächtnis habe, könnte es auch sein, dass er dieses Jahr schon bei der Tour de France zum Einsatz kommt. Das stand jetzt noch nicht fest. Auf jeden Fall soll auf Felix Gall, der letztes Jahr, glaube ich, Fünfter war bei der Tour, dann den Giro fahren in diesem Jahr. Und somit wäre es dann auch die logische Entscheidung, dass er da zumindest schon mal reinschnuppern kann, was er da letzten Endes bewerkstelligen kann. Ist dann eine andere Frage. Vielleicht nimmt man ihn dann nach 2 Wochen oder so auch raus, wenn er eine Etappe vielleicht gewonnen hat oder sonst irgendwie was. Aber bei dem Rennen, Strade Bianchi konkret, fand ich das auch sehr beeindruckend und war der Letzte, der da bei Pogacar noch dranbleiben konnte, ja. Das heißt dranbleiben konnte. Er ist ja sogar zwischenzeitlich mal wieder hingefahren, hat sich da wohl ein bisschen übernommen und hat sich dann wieder zurückfallen lassen, sage ich mal. Und ja, am Ende wird er noch Zweiter. Er war ja lange zu zweit mit Del Toro unterwegs und
hat ihm dann diesen Schlussanstieg stehen lassen, ne?
Ja, genau, obwohl er da den Löwenteil der Führungsarbeit gemacht hat in dem Duo. Mhm.
Ja, also ganz, er hat ja, also für mich ist er das erste Mal so richtig, letztes Jahr bei der Lombardei-Rundfahrt. Da habe ich, glaube ich, seinen Namen so das erste Mal richtig bewusst wahrgenommen, ne? Wahrscheinlich vorher schon ein paar Mal gehört und dass du ihn noch nie erwähnt hast, kann ich mir auch kaum vorstellen. Wie soll ich sagen? Also Lombardi, das war wirklich. Also ich möchte dich einmal zitieren, weil es eines deiner Lieblingszitate ist, was ich von dir immer höre: À la Bonheur kann man nur seinen Hut vorziehen. Hut, ne? Also magnifik. Also ich fand es wirklich beeindruckend von dem 19-Jährigen.
Ja, und wenn man jetzt mal so, ich weiß, der Quervergleich ist gewagt, aber wenn man es jetzt mal mit Tadej Pogacar im Alter von 19 vergleicht, ist er viel, viel weiter, also was die Resultate angeht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und aber man muss es dann aber auch vielleicht so sehen, ne, wann war so einer der ersten Auftritte? Ich gucke jetzt ja gerade mal, 22, 21 hat er die UEI-Tour gewonnen. Ja, Lombardei, Tour de France, Etappe 2020. Das sind so die ersten herausragenden Resultate, würde ich sagen, ne? Wie alt war er dann? Das ist, ja, da hat er die 20 auch schon lange genommen, ne? Andererseits, wir hatten ja schon mehrmals Fahrer, die vielleicht nicht in dieser absoluten Super-Duper-Klasse, aber die schon sehr früh und in jungen Jahren so gehypt wurden und dann kam später dann doch nichts. Deswegen möchte ich immer vorsichtig und ich finde deinen Ansatz von, wenn Decathlon ihn so betreiben würde, so nach dem Motto, ey, wir nehmen ihn jetzt mal zur Tour mit, aber nehmen ihn dann auch nach 2 Wochen raus oder nach anderthalb Wochen meinetwegen, weil mit 19 ist er einfach noch nicht da. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Das finde ich eine gute Idee oder einen guten Ansatz, den man verfolgen kann.
Ja, und interessant in dem Zusammenhang ist ja jetzt auch dann wieder, wie so seine Zukunft gestaltet ist. Und da hat er jetzt einen Vertrag bei Decathlon bis 2027 und wird aber kolportiert, dass ihn UAE auch unbedingt haben will.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Das spielt ja Geld, sagen wir mal, aktuell noch keine Rolle bei UAE. Und dann ist die Frage, kann ich mir, also würde jetzt dem Fahrer nicht raten, solange Tadej Pogacar A in dem Team ist und B hat halt bei Dick eine komplette Mannschaft hinter sich. Ich glaube, die sind da mittlerweile auch extrem professionell ausgestattet, dadurch, dass da jetzt so ein Riesenunternehmen auch dahinter steht. Die einzige Frage, die ich mir so stelle, ist eigentlich eine finanzielle. Also wenn ihm jetzt da UAE ein paar Millionen mehr bietet, weiß ich gar nicht genau, wie das geregelt ist vom Arbeitsrecht her, weil ich meine, in Frankreich ist es so, dass die Fahrer fest angestellt sind bei den Teams und somit der Arbeitgeber, in dem Fall das Team Decathlon CMA CGM, auch die ganzen Lohnnebenkosten zahlen muss. Das heißt, wenn die dem irgendwie 8 Millionen im Jahr bezahlen würden, dann bekommt der Fahrer die, aber sie müssen halt nochmal exorbitant mehr draufzahlen, wohingegen bei UAE er dann vielleicht als sozusagen
Freelancer,
Freiberufler oder Selbstständiger angestellt ist und die Lohnnebenkosten nicht zahlen müssen.
Boah, da habe ich keine Ahnung von. Aber also ist
das
die, die, können, so, die können quasi brutto für netto zahlen. Jetzt mal für uns einfache Menschen.
Ja, das ist halt einfach eine arbeitsrechtliche Frage und es wäre so der einzige Hebel, das Geld, wo ich jetzt den Ansatz für UAE sehen würde, ihn rauszukaufen.
Ich glaube, das wäre aber noch nicht mal eine Geschichte, wo ich sagen würde, dass das jetzt mit den Steuern irgendwie noch irgendwas zu tun hat. Ich glaube, das Geld sitzt da noch so, wenn die den haben möchten. Wenn die das Geld auf den Tisch legen müssen, dann würden sie das machen.
Also ja, ist die Frage, ob der Fahrer das möchte. Also ich würde ihm nicht dazu raten.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich würde es, grundsätzlich würde ich ihn auch gerne in einem anderen Team sehen, einfach um mehr extreme Talente auf mehreren Teams verteilt zu haben. Also das sehe ich jetzt einfach so aus Sport, interessierter sportschauender Sicht oder als Zuschauer. Genau, Zuschauer, ich sehe es als Zuschauer. Wenn man sich jetzt mal so als 19-Jähriger überlegt, okay, ne, also was passiert, ne, vielleicht man stürzt oder sonst was, dass er jetzt sagen würde, ich möchte innerhalb von kürzester Zeit so viel Geld wie möglich in meine Taschen kriegen, hätte ich jetzt irgendwie so menschlich auch Verständnis für. Aber man muss auch sagen, wie alt war Pogacar jetzt? Ich habe eben noch nachgeguckt.
27.
Ja. Wie viele Jahre macht er noch? 4? 5?
Naja, er hat ja schon mal so in den Raum gestellt, dass er sich vorstellen könnte, nach Olympia 28 in Los Angeles, gegebenenfalls mal darüber nachzudenken, ob er noch weiterfährt. Dann wäre er, glaube, 29. Mhm. Das wäre immer noch kein Alter, um zurückzutreten.
Ey, wenn du genug Kohle hast und alles gewonnen hast, kein Risiko mehr gehen möchtest, hätte ich Verständnis für. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen diese junge Generation, die haben ja jetzt, die geben ja mehr. Oder was weiß ich, oder viele von den älteren Fahrern sagen ja auch, die arbeiten auf einem Niveau oder was das ganze Leben betrifft. Denk mal an Gerard Thomas, wie er über die jungen Fahrer gesprochen hat, ne? Vielleicht ist es halt so, dass man dann sagt, okay, dann fährt halt ein Pogacar jetzt noch 2, 3, lass es noch ein 4. Jahr meinetwegen sein, weil die Scheiß ihm nochmal ein Angebot machen, was er nicht ablehnen kann, ne? Aber lass ihn mal noch 4 Jahre fahren, dann ist Paul Sexas 24. Naja, vielleicht konnte der sich in dem Schatten dann so entwickeln, hat seine Ruhe gehabt für die Entwicklung, musste keine Ergebnisse einfahren, weil Pogacar eh alle Ergebnisse eingefahren hat. Vielleicht ist das auch ein gangbarer Weg für einen jungen Profi. Ne? Ich würde mich freuen, wenn er bei einem Decathlon bleibt, wenn er zu einem EF wechselt, zu einem Ineos wechselt oder weiß der Geier, wo noch, oder die Jumbos noch irgendwas aus der Sofaritze kratzen. Absolut. Ne? Nur ich finde, ein Fahrer hat auch gute Argumente dafür, dahin zu gehen.
Ja, wobei ich glaube, das ist jetzt auch eher so ein bisschen an der Oberfläche noch gekratzt, was diese Gerüchte angeht zu UAE. Ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt andere Mannschaften dann nicht so beteiligungslos im Hintergrund einfach zuschauen werden. Nee. Sondern da gibt es ja noch andere Teams, also Ineos, die haben jetzt gerade einen neuen Sponsor an Land gezogen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sondern eine skandinavische Firma, die damit auch wieder ihr Budget ziemlich aufstocken werden und sehr ambitioniert sind. Kann mir auch vorstellen,
dass EF sucht doch auch irgendwie noch, da kann ja jeder.
Die suchen einen sehr, sehr potenten Sponsor, um ein Tour de France mal zu gewinnen.
Wäre ja jetzt auch ein Weg, ne? Dass man sagt, okay, pass mal auf, wir holen jetzt hier ein Konglomerat von 2, 3, 4 französischen Firmen, die das junge französische Talent extern vielleicht sogar bezahlen. Ne, wäre auch mal so ein bisschen anders gedacht, die Sache angehend vielleicht. Ne? Also wir als französisches, wir haben unseren französischen nationalen Auftrag, das französische Talent und bla 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 bla. Ne, weil ich glaube, das ist auch noch ein Weg, wie man vielleicht einem jungen Fahrer so ein bisschen, also so an seinen Nationalstolz zu appellieren oder so. Bei mir wird das nicht funktionieren, aber bei einem Franzosen vielleicht an der Stelle dann eher. Ich kann nicht beschweren.
Auf der anderen Seite, Decathlon, die, klar, steht zum einen schon Decathlon dahinter, also dieser Sportartikel-Riese, und zum anderen hatten die bis letzten Jahr noch einen Versicherungskonzern mit AG Deserre drin. Jetzt haben sie CMA-CGM-Gruppe. Ist vielen vielleicht auch nicht bekannt, aber das ist die drittgrößte Containerschiff-Reederei der Welt. Also die haben halt über 700 Schiffe und bestimmt.
Aber auch wie viele sind da gerade in irgendeiner Straße hängend?
Das hab ich mich auch gerade gefragt, ja, aber ich glaube, denen geht es jetzt finanziell noch nicht so schlecht.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage oder ein interessanter Aspekt. Ich glaube, das ist so das Outcome auch von diesem Jahr Strade Bianchi. Was denkst du denn? Wird er dem Geldsegen anheimfallen? Werden die scheiße Börse so aufmachen, dass er gar nicht Nein sagen kann? Oder wird es da ein anderer Weg gegangen werden?
Ich glaub, gefühlt. Wenn es hart auf hart kommt, werden die da noch das nötige Geld irgendwo mobilisieren können, die Mannschaft, um den Fahrer zu halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da gehen wird.
Ich wünschte mir, du hättest recht. Aber das wird auf jeden Fall das wird uns, glaube ich, mehr als eine, wie lange, weißt du, wie lange sein Vertrag, ich meine, das ist ja heutzutage
2027.
Ja, dann, also ich glaube aber nicht, dass uns das so lange begleiten wird, oder? Diese Verträge sind ja heute auch nicht mehr das. Das ist ja nichts mehr das, was es mal früher war.
Sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben
genau.
stehen?
Genau, ja. Makulatur. Alles nur noch Makulatur.
Wie sagte mal das war ein anderer Spruch, ein berühmter Radsportler, sie sind den Stuhl nicht wert, auf dem sie sitzen.
Was? Wer war das denn? Habe ich noch nie, aber egal.
Ja, das war dann Strade Bianche, wo auch da, muss man sagen, das Frauenrennen wieder spannender war, weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass Strade Bianche mal wirklich in dieser Gasse, in dieser Kurve im Prinzip, in der letzten Kurve entschieden wurde. Boah, weil das war bei den Frauen in diesem Jahr tatsächlich der Fall.
Habe ich aber doch schon mal, war das auch bei den Frauen letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Weiß ich nicht, irgendwie so habe ich das Bild schon mal vor Augen gehabt, dann war es bestimmt bei den Frauen. Es war FDJ, sind mit 2 auch in dieser Gruppe gewesen, ne? Also eigentlich in der numerischen Überlegenheit, die ja nicht immer was bringt. Sieht man ja gerne, wenn EF gegen Jumbo fährt. In dem Fall hat es für Elise, wie schrieb ich das aus, Chabay,
ehemalige Ruderin,
gereicht. Ja, heute habe ich auch gelesen, war das ein Ruderer oder... ein Wintersportler, der.
Ein Biathlet, ja.
Biathlet, genau. Ich hoffe, der nimmt nicht die Flinte mit aufs Rad. der jetzt gecastet oder eingekauft oder rekrutiert.
Geht zu Decathlon, ja.
Ja. Vielleicht muss der auch aufpassen, dass der nicht geht. Der soll die anderen alle weghalten von dem Sachs, dass der keine Vertragsunterschriften hier untergejubelt bekommt. Deswegen haben die da so einen dann stehen. Ja, interessant. Also es gab doch auch mal diesen Berg. Nee, wie war das nochmal?
Skibergsteiger.
Nee, das meine ich. Ja, das meine ich ja nicht. Hast du das bei der Olympiade, Entschuldigung, wenn wir so abschweifen, aber hast du das bei der Olympiade, dieses Skibergsteigen mal gesehen?
Nein.
Ich sag mal so, es hatte irgendwie seinen bestimmten, einen gewissen Reiz, aber ich habe mich auch mächtig kaputt lachen müssen. Wobei ich glaube, dass das unfassbar anstrengend ist. Aber in diesem Kurz, also das gibt's ja so wie soll ich sagen, so in langen Strecke, Kurzstrecke und
Sprint. Short-Track.
Bitte?
So eine Art Short-Track-Version.
Ja, wir machen das jetzt mal schnell. Und das fand ich das war einfach zu schnell für mich. Also, ne, so die liefen mit den Dingern da hoch und dann noch irgendwas und dann wieder umsteigen und dann die Alufolie ab und dann runterfahren. Auf einer langen Strecke stelle ich mir das doch einigermaßen interessant vor, wobei ich mir frage, wie man das so im Fernsehen, also ich finde es sehr schwer, man muss ja bei allen Sportarten leider immer auch irgendwie, wie übertragen wir das? Und das erscheint mir dann doch recht schwierig. Naja.
Ja, aber um auf das Rennen nochmal
zurückzukommen,
es war ja auch vorher schon sehr, sehr kurios, weil du hast gerade gesagt, zwei Fahrerinnen vom Team FDJ United Suisse in den Top 3, aber die eigentliche Chefin, Demi Wollering, die war ja schon vorher zurückgefallen und da gab es ja auch eine kuriose Situation, da ist einfach die ganze Verfolgerinnengruppe falsch abgebogen oder beziehungsweise wurde falsch geleitet und die mussten dann auf so einem Feldweg dann umdrehen.
Ja, dass es sowas auch noch immer gibt. Nee, das hatte ich auch nicht mitbekommen. Ich war an dem Wochenende aber auch, glaube ich, selber krank oder sonst irgendwas. Nicht viel gesehen von den Frauen in dem Fall. Zum Glück gibt's ja bald diesen Frauen-Podcast, Frauenradsport-Podcast, wo ich dann solche Sachen auch nachhören kann, wenn ich sie nicht von dir erzählt bekomme. Ja, das war Mailand, San Remo, Strade Bianchi. Hatten wir noch was davor an Tagesrennen? Nee, ne? Das war so.
Nö.
Also, ja, klar, mal hier was Kleines, da was Kleines, aber nichts, was wir jetzt an der Stelle noch aufarbeiten müssen. Ich denke, wir können so ein bisschen Ausblick dann jetzt machen, ne? Was jetzt kommt. Und genau. Ich hoffe, dass wir auch nicht beim nächsten Mal, also müssen wir mal wieder schneller senden, glaube ich, jetzt in der heißen Zeit der Klassiker. Heute, Tag der Aufzeichnung, ist der 31.3., wird wahrscheinlich am 1. oder am 2.4. veröffentlicht. Da sind die Dwarsdorf Flandern schon passiert, aber die Runde von Flandern, die Flandern-Rundfahrt, ist noch nicht passiert. Die ist am kommenden Wochenende, ne?
Richtig, genau, am Ostersonntag.
Ostersonntag. Warte mal, wo bin ich? Ostersonntag, wo bin ich? Oh, ich kann es nicht gucken. Meinst du, ich schaffe es ungespoilert bis Montagabend? Nee, ne? Wenn man mal realistisch ist, schafft man das heute nicht mehr.
Das hängt von deinem Medienverhalten ab, ja. Mediennutzungsverhalten.
Ja.
Wenn du die ganze Zeit nur auf dem Rad sitzt und vor dich hinkurbelst, dann wirst du wahrscheinlich nichts mitbekommen.
Ja, das könnte mir, nee, kriege ich nicht hin, sagen wir realistisch. Also ich werde es mal versuchen, vor allen Dingen, weil ich am Montag sehr viel Auto fahren muss, aber dass es klappt, ich versuche es mal. Also damit auch die Bitte an dich schon mal, ne? Also wenn du mir sagen kannst, ab wann ich gucken soll. Wäre das ganz famos. Ich versuche es durchzuhalten, ob es mir gelingt, ich weiß es nicht. Und bitte jetzt nicht irgendwie mich anrufen oder so, um mir zu sagen, wie es ausgegangen ist, an alle Hörerinnen und Hörer. Wer gemacht's denn?
Ja, also das ist die Frage.
Überfallfrage.
Oder beziehungsweise so die These auch, gewinnt Tadej Pogacar alle 5 Monumente in diesem Jahr. Also nicht nur, dass er mit Paris-Roubaix vielleicht später die Sammlung vervollständigt, dass er alle mal einmal gewonnen hat, sondern schafft er in diesem Jahr alle 5 in einer Saison zu gewinnen. Also für mich ist er der haushohe Favorit, gerade für die von anderen Rundfahrt, weil da sind ja auch noch die, sag ich mal, Helling oder Berge auf der entscheidende Faktor, der für ihn spricht. Und wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen vorm inneren Auge Revue passieren lasse, wie ist da die Form der anderen Anwärter? Van der Poel haben wir schon besprochen, wie du schon gesagt hast, mit diesen irren Wattzahlen unterwegs, aber letzten Endes nicht weit weg von der Konkurrenz, wie das in den Vorjahren schon mal war. Wout van Aert würde ich dann jetzt mal als dritten Kandidaten in den Ring werfen. Hat man jetzt am Wochenende gesehen, so ziemlich, also ein Stückchen hinter Van der Poel vielleicht noch, der dritte Anwärter. Und ja, Pogacar sehe ich einfach aufgrund dieser Leistung von Mailand Sanremo und bedingt dadurch auch, wie das Rennen im letzten Jahr gelaufen ist, nochmal eine Stufe über allen anderen.
Pogacar ist egal wo, der ist sogar abends an der Bar eine Stufe über allen anderen irgendwie. Ich glaube, dass außer diesen dreien gibt es irgendjemanden, den man, also eigentlich nicht, oder? Wenn man mal ehrlich ist, wer soll außer diesen dreien, also da müsste schon eine sehr, sehr, sehr kuriose Konstellation geben, dass nicht einer von diesen, also ne, man könnte jetzt vielleicht noch gucken, wen hat denn Little Track da noch da? Ja.
Ja, Mats Pedersen, also der ist ja auch so eine, im Prinzip eine Wundergeschichte, dass der hatte sich ja das Schlüsselbein Anfang Februar gebrochen und die Hand.
Ja,
und
das ist der
war jetzt Vierter bei Mailand Sanremo, Neunter beim E3-Preis. Gent Wevere musste krankheitsbedingt aussetzen. Muss man mal sehen, wie fit er da jetzt ist. Aber wie du schon sagst, es ist eigentlich nur denkbar, dass von den dreien, jetzt sag ich mal, keiner gewinnt. Oder das Pogacar nicht gewinnt, finde ich sogar, wenn vorher irgendwas passiert auf dem Weg in Richtung Quaremont. Also das ist halt der Faktor, den musst du immer mit einberechnen bei Flandern-Rundfahrt, dass es einen Sturz gibt, eine Windkante, ein Defekt im ungünstigen Moment, Zuschauer irgendwie eingreifen, was wir nicht hoffen wollen.
Ja, wie in Italien irgendwelche Räder vom Rad, vom Auto klauen. What?
Ja, also das wollen wir nicht hoffen, aber es ist Teil der Radrennen und kann natürlich immer passieren.
Also für dich Pogacar ganz klar Favorit. Ich, wer will gegen Pogacar wetten? Ne? Also wer sagt denn, nee, das macht dann, fällt mir auch schwer dagegen. Was hast du so Wettquoten irgendwie? Ich guck mal gerade,
es gibt auch tatsächlich, also
gibt es da noch andere, werden noch Wetten angeboten auf?
Nee, das, was ich hier gerade gesehen habe, ist ein anderes Rennen. Aber nee, klar, da wird auch die Tendenz sehr, sehr eindeutig sein.
Ja. Ich würde mir wünschen, es wird spannend. Ich finde es schade, dass Pidcock nicht mitfährt, den hätte ich gerne noch gesehen. Aber hattest du eben ja schon angedeutet, da sprechen wir gleich noch kurz drüber. Nicht dabei. Ja, Flandern-Rundfahrt. Ich glaube,
ich glaube, Paris-Roubaix am Wochenende danach wird es
offener.
Bedeutend spannendere Rennen werden. Weil da geht es auch wirklich dann wieder darum, für Pogacar Geschichte zu schreiben. Jetzt dann nicht nur die Flandern-Rundfahrt könnte er dann zum dritten Mal in diesem Jahr gewinnen. Und ich weiß gar nicht, wer damit schon Rekordhalter. Wenn ich hier mal gucke, Most Wins. Nee, doch, dann wäre also nicht alleiniger, gemeinsamer Rekordhalter mit 7 anderen Fahrern. Van der Poel in diesem Jahr könnte alleiniger Rekordhalter werden mit einem 4. Sieg. Pogacar mit 3, wie gesagt, stünde auf einer Stufe mit so Radsportlegenden wie Fiorenzo Zumagni, Cancellara, Bohnen und Co. Aber Paris-Roubaix am nächsten Wochenende oder an dem Wochenende danach ist ja das Monument, was ihm noch in seiner Sammlung und auch, denke ich, einfach das, was bedeutend schwerer zu gewinnen ist.
Ja. Glaubst du, dass wir wieder gewinnen?
Ich habe noch meine Zweifel, ob er, dass er das gewinnt, weil im letzten Jahr, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass er im letzten Jahr so gewonnen hätte, aber er hat halt verloren, in Anführungs- und Schlussstrichen, weil er ist ja am Ende, was ist er gewonnen? Zweiter ist er ja noch geworden, durch einen Fahrfehler. Also einfach, weil er die Strecke nicht kannte. Die hat er sich jetzt in diesem Jahr ein paar Mal angeguckt.
Immer mit Florian Vermersch, glaube ich, unterwegs, oder?
Ja, genau. Aber da gibt's halt noch ein paar andere Fahrer, die auf der flachen beziehungsweise auf dem Kopfsteinpflaster ja mindestens ebenso stark sind. Also ein Van der Poel fährt da auf dem Kopfsteinpflaster eigentlich, auch wenn er jetzt nicht die Form des letzten Jahres hat, auf der Flache nicht weg. Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Auch ein Wout van Aert sehe ich da wieder recht weit vorne. Mats Pedersen, also halte ich für schwierig.
Ich sag, dieses Jahr macht das. Ich kann und ich habe keinen Grund, also ich habe keine, irgendwie nicht ein Argument. So, das ist nur ein Gefühl, weil ich glaube einfach, dass er wahnsinnig interessiert daran ist, dieses Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, wenn ein Pogacar wahnsinnig interessiert an irgendetwas ist, genauso wie Lombardei-Rundfahrt, warum auch immer, das ist ja auch so eins seiner Rennen, ne, wo er immer gerne brillieren möchte. Ich glaube, wenn er wahnsinnig interessiert an sowas ist, dann wird er das irgendwie schaffen. Und wenn nicht, also ich habe bei dem Milan San Remo, da dachte ich ja auch, dass Mathieu mithalten kann und wegfahren kann und so weiter. Es ist natürlich ein ganz anderes Rennen. Das natürlich ist jedes Argument, was du eben gesagt hast, dafür, dass es im Flachen, wenn es nicht nur um diese Wattwerte, sondern auch um so ein bisschen Gefühl und also das, was Mathieu van der Poel beim Cross so ausmacht, ne, dieses wie sagen sie immer, Suplesse, ne, also wie all das ist auch wichtig, genauso wie beim Cross auch auf dem Pavé von Paris-Roubaix, aber ich glaube trotzdem irgendwie, es würde Pogacar unfassbar ärgern, wenn er dieses Rennen nie gewonnen hätte, also wenn er seine Karriere irgendwann beendet und hat es nie gewonnen, wäre das für ihn, glaube ich, etwas, was ihn stören würde.
Und ja, aber man muss, also wie ich schon gesagt habe, es kommt halt Paris-Roubaix auch sehr viel auf Erfahrung an. Mhm. Also wie oft hast du das Rennen schon gewonnen? Also ich kann mich an wenige erinnern, die irgendwie auf Anhieb mal Paris-Roubaix gewonnen haben. Das waren eigentlich immer Fahrer, die schon ein paar Mal dabei waren.
Ja, mal schon Top 10 waren, Top 5 waren oder irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall.
Und das spielt halt eine sehr, sehr große Rolle, wie gut kennst du die einzelnen Sektoren, wie oft bist du da schon drüber gefahren. Von daher, und wenn man mal zurückdenkt an das letzte Jahr, da haben wir ja noch eine ganz andere Diskussion geführt, nämlich, ich kann mich noch dran erinnern, das große Thema war ja eigentlich, ist es nicht zu gefährlich, dass Tadej Pogacar bei Paris-Roubaix mitfährt und gefährdet er dadurch vielleicht einen Sturz seine Tour de France-Teilnahme? Ja, darüber redet in diesem Jahr gar keiner mehr.
Nee, ist ja gut gegangen letztes Jahr.
Es ist gut gegangen letztes Jahr, aber das darf man natürlich auch nicht einfach so unter den Tisch kehren, dass dann erhebliches Verletzungsrisiko explizit bei diesem Rennen besteht.
Aber ist das nicht auch ein Argument ein bisschen für mich? Also so im Sinne von, dann scheint es ihm ja wirklich sehr, sehr, sehr viel zu bedeuten, dass er dieses Risiko eingeht. Und wenn es ihm das so viel bedeutet, dass er da auch wirklich, wirklich es drauf anlegt, es zu gewinnen sozusagen. Ne? Also dass es ihm sehr wichtig ist und dass ja.
Ne? Das zum einen und zum anderen, glaube ich, schläft die Teamleitung von UAE da auch ein bisschen ruhiger, weil sie können sagen, gut, falls Pogacar, was man nicht hoffen, irgendein Problem hat und verletzt sein sollte für die Tour de France. Gut, wir haben Del Toro noch.
Ja, und bald den Paul Sexas. Dann holen wir einfach einen anderen aus der Kiste. Was soll's? Ja, also ich bin, hast du einen Namen schon gesagt? Hast du Mathieu van der Poel gesagt oder bist du noch unsicher?
Wer gewinnt am Ende?
Ja.
Ich tippe auf Wout van Aert.
Alter, wenn das kommt, ne? Dann weiß ich, kenne ich jemanden, der aber fast, es wird mich nicht wundern, wenn er ein Tränchen verdrückt. Wout van Aert? Du glaubst echt, Wout gewinnt? Also es wäre schön. Also
er hat alles dafür. Er hat die Erfahrung, hat wie gesagt auch sehr, sehr oft, wenn man zurückdenkt, Pech gehabt bei dem Rennen. Er ist, wenn es zu dem Sprint kommt, auf der Radrennbahn von den Klassikerspezialisten mit Van der Poel der Sprintstärkste und hat jetzt auch so langsam, was die letzten Rennen angeht, die Form wieder. Also warum nicht? Wenn nicht dieses Jahr, wann dann?
Das absolut. Also die Chancen wären nicht größer. Da bin ich völlig bei dir. Also es würde mich wahnsinnig freuen. Der Glaube daran fehlt mir, weil ich glaube wirklich, dass dieses Jahr es Pogacar macht, weil er es unbedingt möchte. Und er wird es mit der Brechstange. Das einzige Problem könnte sein, dass er es so sehr mit der Brechstange macht, dass es ihm deswegen misslingt. Aber
das hat er ja im letzten Jahr schon gemacht und ist in dieser Kurve geradeaus gefahren.
Ja. dass sowas sich wiederholt, ne? Das kann natürlich sein, aber krass. Also sechsfach hier gewinnt. Schön. Ach, dann muss ich mir jetzt schon mal irgendwie hier den Tag.
Ich habe noch
eine andere These. Das fällt aus dieses Jahr.
Eine andere These oder beziehungsweise ein Geheimtipp. Was heißt ein Geheimtipp? Ist es ja eigentlich nicht, sondern jemanden, den ich aufs Podium tippe.
Degenkolb.
Nein, Alex Segert. Also den Fahrer, über den wir vorhin schon gesprochen haben, du erinnerst dich vielleicht, der am letzten Wochenende der Fahrer war, der aus dem Fahrerfeld zu Van der Poel und Van Aert nach vorne gefahren war, ganz alleine.
Ja.
Das ist extrem stark in diesem Jahr. Also ich weiß nicht, ob du das Rennen Grand Prix du denn angesehen hast.
Nein.
Das war eines der, oder beziehungsweise eines der kuriosesten Finals, die ich gesehen habe. Also da war ein Fahrer von Wismar Liesebike zusammen mit Alex Segert vorne auf dem letzten Pflasterstück, also Grand Prix de Denain ist im Prinzip so eine Mini-Version von Paris-Roubaix, auch auf teilweise den Sektoren davon. Die zwei waren vorne, dann ist der Per Strandhagenes ist weggefahren und er fuhr dann die ganze Zeit so auf den letzten 15 Kilometern so 20 Meter vor Alex Segert her. Und du hast dir gedacht, was ist das für ein irres Szenario? Warum schließen die beiden jetzt nicht zusammen? Aber der hat den halt bewusst vorne im Wind verhungern lassen und ist dann so 3 Kilometer vom Ziel eiskalt an ihm vorbeigesprintet und hat auch das Feld dann noch auf Distanz gehalten.
Okay. Bei welchem Rennen, sagtest du, ist er nochmal rangefahren an eben?
Gent-Wevelgem.
Das, nee, hab ich glaube, den Teil habe ich, da bin ich weggenickt. Nee, muss ich nochmal, nee, war mir jetzt nicht so.
War auf den letzten 4 Kilometern.
Okay. Ja, wenn du das sagst, also hat er, wie oft ist er das Rennen schon gefahren? Hat er die Erfahrung dafür?
Für Roubaix, da müsste ich jetzt tatsächlich gucken, wie oft er da schon jetzt gefahren ist.
Nicht, dass du da gerade deine eigene These wieder dir widersprichst.
Nö, aber ich glaube, das spielt jetzt bei ihm da jetzt nicht so die große Rolle.
Okay. Ja, wenn du das sagst. Was?
Ich schaue gerade mal, wie oft ist er jetzt da schon gefahren. Paris-Roubaix hier. 2-mal.
Naja, okay. Wenn das die dritte Teilnahme ist, da kann er ja immerhin. Ja, warum nicht? Also, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich dachte jetzt mal ins Degenkolb noch, aber der ist für eine Top 20 immer gut, finde ich da.
Der ist auch für ein vorderes Resultat wahrscheinlich nochmal gut.
Top 15. Na, okay.
Wen tippst du denn? Also du hast gesagt, Pogacar gewinnt.
Ja.
Hast du noch einen Tipp fürs Podium?
Nee, leider nicht so richtig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Geschichte wird, dass Mathieu genauso wie bei Milan San Remo, wenn das dann nicht wird, dass er dann hinten so durchgereicht, ne, er gibt alles, aber dann geht's nicht mehr. Wort von Art, ja, gut, macht viel, aber wird's dann auch nicht. Ich habe noch nicht die richtige Startliste hier gefunden, 123.
Man muss ja aber auch sagen, auch da ist ja Van der Poel nicht die einzige Option des Teams. Philipsen wäre auch noch da, also der war auch genau. Schon mal Zweiter.
Petersen, glaube ich, auch kann einer sein, ne? Aber das sind jetzt auch keine überraschenden Namen. Ne? Also ich habe jetzt nicht so, was du da aus dem Hut zauberst, sowas habe ich nicht, da bin ich mal ganz ehrlich. Ne? Und es ist ja auch noch nicht alles benannt. EF ist ja auch immer gerne, ne? Tippe ich ja auch immer gerne mal an jemanden, aber da ist er jetzt auch nicht einer, der sich so richtig aufdrängt. Ich bin da noch. Wem ich es noch gönnen würde, jetzt wo ich hier die Startliste, zumindest das, was bisher bekannt ist, und dem ich es eigentlich auch so ein bisschen zutrauen würde, wenn er vielleicht mit ein bisschen Glück in so eine komische Gruppenkonstellation kommt, dann angreift, wäre so ein Gunner.
Habe ich auch gerade gedacht, ja, als ich mir die Startliste angeschaut habe. Da war es ja auch schon oft genug probiert bei dem Rennen jetzt, also ein paar Mal zumindest.
Ja, und der hat die Erfahrung, der hat das Alter, der hat die Teilnahmen, der hat eigentlich alles, was man, der hat die Größe, das Gewicht, also ne, da, so ein Bergflug bringt der ja auch nichts. Also wer jetzt.
Absolut.
Ist nicht mein, ne, also halte ich immer noch, also ich würde jetzt keine 5 € drauf wetten. Die Form hat er immer, also ich habe ihn selten nicht in Form erlebt. Also irgendwie, ne? Also hast du letztens auch, da ging es so um Nutrition. Habe ich irgendwo ein lustiges Statement von ihm gelesen. So nach dem Motto, dass die Fahrer heute wirklich jedes Gramm ihres Essens abwiegen und alles genau dokumentieren und so weiter. Und er hat dann gesagt, er hatte vor seinem letzten Zeitfahrer-Weltmeistertitel, hat er sich morgens mit, sag mal schnell hier, Rührei mit Speck und Nutella hat er sich vorbereitet. Also ich finde ihn auch immer mal so einen sympathischen O-Ton bekommt man von ihm. Warum nicht? Also warum soll er es nicht? Hatte er nicht das auch das Problem mal, dass er mit falschem Druck gefahren ist?
Nee, das war Gianni Moscon.
Moscon.
Gianni Moscon.
Moscon und
Der war auch bei Ineos damals,
ja.
Aber ja klar, das war dieses Regen-Roubaix. Das hätte er wahrscheinlich auch gewonnen, wenn er
genau,
da,
wenn er
wie
nicht
gesagt, mit bis vielleicht, wenn ihn, also Graver ist jetzt oder haben ja Insolvenz angemeldet, hätte er das
ja.
System damals schon gehabt, dann hätte er sich selbst helfen können.
Ja. Okay, aber es war zumindest das richtige Team. Ganna wäre jetzt noch jemand, dem ich da auch die Daumen drücke und wo ich mir vorstellen könnte, dass so eine Top 5 oder Top 10 Platzierung durchaus drin ist.
Ja, dem drücke ich auch die Daumen auf jeden Fall.
Also, ja. So, damit hätten wir den ersten Block in einer Stunde 15 jetzt abgearbeitet. Kommen wir zum zweiten Block unserer Sendung heute. Einmal kurz durchlüften hier, so auch im Kopf und Fenster auf, Fenster zu. Meine Krampfsituation hat sich deutlich verbessert, nur falls sich jemand Sorgen machen sollte um meinen Gesundheitszustand. Und wir wechseln zu den Rundfahrten. Den Rundfahrern, da haben wir auf dem Papier stehen die Katalonien-Rundfahrt. Die, wann ist sie zu Ende gegangen?
Am Sonntag.
Sonntag, ne? In,
also die fahren jetzt zum Schluss immer Barcelona diesen
Olympia-Rundkurs
über Montjuïc und ja, genau, also 7 Etappen wieder dieses Jahr. Klar, der große Favorit, Jonas Vingegaard, am Start hat sich am Ende auch durchgesetzt. Die Rundfahrt musste ein bisschen eingedampft werden. Ich meine, eine Etappe war es.
Wegen Wind, ne?
Genau, konnte der Schlussanstieg komplett gar nicht gefahren werden. Aber ansonsten, ja, was ist das Fazit der Rundfahrt?
Mein Fazit ist an einer Stelle, ich weiß nicht, bei welcher Etappe ich es gesehen habe, aber freudig erregt ist übertrieben, aber es hat mich gefreut. Da hatte ich den Eindruck zumindest, dass Evenepoel ist doch irgendwann mal gestürzt, oder? Was ihm dann so ein bisschen zurückgeworfen hat.
Ja, genau, das war die Etappe Nummer 3, meine ich, als sie da auf der Windkante, als er mit Vingegaard weggefahren ist. Und das war dann 30 Kilometer vom Ziel oder so schon. Und er war überhaupt gar nicht glücklich über das Verhalten von Vingegaard.
Ja.
Der hatte ja ganz eiskalt im Interview gesagt, we have our tactics. Und sich davon gar nicht beeindrucken
Moment,
lassen.
Aber wer, ach genau, das war der, aber das war doch kurz vom Ziel, ne? Wo die ganz, wo er irgendwie
ja,
in so ein
letzten,
Loch gefahren ist oder so.
Auf dem letzten Kilometer gab es dann noch einen Kreisverkehr.
Ja.
Und davor hat er dann selbst gesagt, wollte er umgreifen vom Oberlenker in den Unterlenker und dabei ist ihm der Lenker durch irgendwie ein Schlagloch oder sonst irgendwie was aus der Hand geschlagen worden, aber gut,
exakt,
da war jetzt nichts. War jetzt nichts Großes, er ist dann gestürzt. Vingegaard hat sich dann mehr oder weniger einholen lassen.
Ja, er wollte zumindest nicht davon profitieren und die Etappe gewinnen. Aber vorher hat halt auch alles dafür getan, dass er. Er war schon, klebte schon sehr am Hinterrad, sagen wir mal so. War ihm vielleicht auch, also ich glaube auch nicht, dass er jetzt so ein Fahrer wäre, der dann ihn noch versucht hätte, Remco abzusprinten. Aber er hat halt auch nichts dafür getan, dass die Etappe gewonnen. Er hatte kein Interesse daran, die Etappe zu gewinnen. Und wollte aber auch nicht Remco die Zeitbonifikation, also nicht die Zeit gegeben. Ne? Und was ich dann aber hinterher schön fand, ich glaube, es war bei der Etappe, ich weiß nicht, 4 oder 5, irgendeine, hatte man schon den Eindruck, dass es für Remco kein größeres Problem ist, wenn er selber schon vielleicht auch durch den Sturz geschwächt ist, sich in Lipowitz-Dienste zu stellen. Und das fand ich so für mich von der ganzen Katalonien-Fahrt so. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ne, ob das jetzt ein Fingerzeig ist. Aber es wirkt auf mich so ein bisschen so, als wäre das ein Indiz dafür, dass es in der Truppe irgendwie so, in der Truppe, es klingt schon nach Bundeswehr, in der Mannschaft stimmt. Also, dass die Stimmung ganz gut ist.
Würde ich mit Einschränkungen sagen. Also,
das ist die wirkliche Form von so einem Quatsch.
Also, die Stimmung vielleicht schon, aber ich sage mal, den sportlichen Erfolg könnte man noch maximieren.
Ja.
Wie komme ich jetzt da drauf? Also zum einen diese Aktion auf dieser dritten Etappe, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Wie gesagt, da ist ein kleines Feld nur noch und dann fährt Remco da mit 30 Kilometern vom Ziel raus, attackiert da raus. Es sind halt einfach noch 30 flache Kilometer und was soll da passieren? Vingegaard fährt ihn ans Hinterrad, fährt nicht mit. Spätestens dann sollte er eigentlich einsehen, dass es eine relativ sinnlose Aktion ja. ist, wenn du die Rundfahrt gewinnen willst, wenn du die Etappe gewinnen willst, okay. Aber bei ihm muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass er am Ende die Rundfahrt gewinnen will. Und er verpulvert da massivst Körner irgendwie, um am Ende vielleicht, ja, also er holt ja nichts raus auf die anderen Konkurrenten. Mhm. Im Gegenteil, er hat dafür gesorgt, dass vorher war Almeida hinten aus der Gruppe rausgefallen und dadurch, dass er dann weggefahren ist, haben die sich gesammelt und kamen wieder UAE-Fahrer zurück und da hatte dann sogar noch mehr Leute im Nacken. Also ich weiß aber auch nicht, ob das dann letzten Endes seine Entscheidung war oder die von der Teamleitung, wenn es die von der, also zumindest die Teamleitung hätte ihm dann sagen müssen, du pass auf, hier gibt es heute nichts für dich irgendwie zu gewinnen, außer vielleicht mit Glück den Etappensieg, spar dir die Kräfte mal lieber für morgen.
Mhm. Ja,
und, okay. Und andererseits muss man ja auch sagen, bei Remco Evenepoel, ich glaube sein letztes Top-Rundfahrten war bei der Tour 24, als er auf dem Podium stand. Mhm. Und danach, wenn man sich mal das Jahr 2025 anguckt, hat er in den Bergen immer irgendwo enttäuscht. Mhm. Und auch in diesem Jahr, das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein kleiner roter Faden schon durch. Bei der UAE-Tour, kannst du dich an diese eine Bergankunft noch erinnern, da hat er auch bei dieser Bergankunft, ja, ziemlich früh abreißen lassen. Und dasselbe ist jetzt auch passiert dann auf der 5. Etappe war es, La Molina Col de Pal, als dann Vingegaard losfährt, ist Evenepoel einer der ersten, der dann zurückfällt. Und er hat irgendwie, ja, also in Richtung Tour de France ist das jetzt dann doch schon irgendwo ein gewisser Fingerzeig, dass er da in den Bergen nicht mehr so stark ist, wie er es vielleicht mal war. Also vielleicht hat er auch ähnlich wie Van der Poel die Wattzahlen, aber er kann halt einfach nicht mehr mit dem Besten da mithalten.
Ich wollte den Satz anders beenden, als du ihn beendet hast. Er ist in den Bergen nicht mehr so stark, wie er nie war.
Ja, das hätte es noch vielleicht besser auf den Punkt getroffen.
Lefebvre hat sich ja auch mal wieder geäußert, irgendwie am Wochenende oder irgendwann hier so, ne? Also so nach dem Motto, vielleicht muss man auch einsehen, also ich zitiere jetzt nicht wörtlich, sondern einfach so ein bisschen paraphrasiert, vielleicht muss man auch einfach der Realität ins Auge schauen, er ist kein Rundfahrer.
Ja, also es kann auch gut sein.
Ist auch in Ordnung. Also er hat ja jetzt schon mehr als genug gewonnen eigentlich, ne? Also mancher Fahrer würde gerne mit ihm, ne? Okay, Vuelta 22 gewonnen, aber viele Fahrer würden mit dem, würden mit der Palmares, die er hat, schon sagen, okay, das reicht mir hier auf. Also Etappengewinn bei der Tour, Lüttich-Bastogne-Lüttich-Monument, mehrfach Spanien-Rundfahrt und so, es ist ja auch völlig okay. Vielleicht ist er halt kein Rundfahrer. Und dann, wenn diese Einsicht bei ihm auch reifen würde und das vielleicht auch ankommt, und dann kann er aber immerhin noch so ein bisschen wie Wout van Aert so eine Rolle eines sehr, sehr starken Helfers. Ich meine, Wout hat den Giro letztes Jahr gewonnen. Also, ne, jetzt entschieden. Vielleicht muss man ihm das doch mal so klar sagen. Ja, ist es dafür gut wiederum, dass er sein Umfeld mitgenommen hat, so komplett nach Red Bull? Vielleicht nicht für sowas.
Also, ich glaube, diese Diskussion ist extrem vielschichtig, weil aus der internationalen Brille, wenn man auf das Team draufblickt, ist es erstmal vielleicht eine Enttäuschung, aber wiederum aus der deutschen Brille gesehen, wenn man das beachtet, was du auch schon gesagt hast, dass er da auf der einen, beziehungsweise zum Schluss dann auf zwei Etappen auch für Lipowitz gearbeitet hat und sich dann in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, ist das in Richtung Tour de France auch ein sehr positives Signal, dass er sich da sehr wohl auch in den Dienst eines anderen stellen kann, wenn es dann nötig ist und er ja selbst nicht mehr gewinnen kann, also im Gesamtklassement.
Ja, das war auch für mich so das Positive, was man da rausgenommen hat aus dieser Katalonien-Rundfahrt. Ja, und Vingegaard hat das dann irgendwann eingetütet, ne, und das
auch extrem souverän, muss man sagen. Ja,
gute Form, fantastisch.
Ja, das ist da auch, also er fährt ja in diesem Jahr den Giro und die Tour de France. In Richtung Giro d'Italia, klar, hat er absolut die Favoritenrolle inne.
Ja.
Wir hatten ja am Anfang der Saison auch schon mal gesagt, so der Giro d'Italia wird die Revanche der letzten Vuelta, das Duell zwischen Vingegaard und Almeida. Mhm. Letzterer, muss man sagen, macht er aktuell Sorgen, weil er ist komplett hinterhergefahren Und hat offenbar gar nicht irgendwie so die Form des letzten Jahres jetzt. Almeida und ja, wenn ich mir so ein bisschen, weil es jetzt auch nicht mehr so lange hin bist.
Nee, überhaupt nicht. Ich war eben auch erschrocken. Das ist, wie viele Wochen sind das? 7?
Ja, könnte hinkommen.
Lass mal, sagen wir mal 6 bis 8 Wochen. Ja, der fährt hinterher, ist er jetzt, also also habe ich mir, ich kann mir irgendwie gerade so aktuell nicht vorstellen, dass der da irgendwie eine entscheidende Rolle spielen kann.
Ja, dann, wenn man das Fahrerfeld da so ein bisschen durchguckt oder Favoritenfeld, steht ja jetzt noch nicht hundertprozentig fest, aber muss man schon fast sagen, dass eigentlich ja der erste Herausforderer ist Felix Gall von Vingegaard beim Giro.
Ja, und Lipowitz.
Der fährt ja nicht.
Quatsch. Ja, ach so. Nee, ja klar. Nicht Idiot. War immer noch bei ihm.
Pellizzari vielleicht noch, ja, aus der Mannschaft, ja.
Und Pellizzari ist halt auch, ist doch, also letztes Jahr gut, dieses Jahr warum nicht? Also in Almeida sehe ich da wirklich dieses Jahr irgendwie so gar nicht, klingt jetzt hart, aber was hat er dieses Jahr, Katalonien-Rundfahrt hat er als 38. beendet, Algarve-Rundfahrt, na okay, Dritter, aber für so eine kurze Rundfahrt in Heimrennen und dann Valencia Zweiter, aber so richtig aufgetrumpft hat er dann nirgendwo. Kann man gespannt sein. Ja, aber Vingegaard also hat da ein Ausrufezeichen gesetzt und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass dann vielleicht Giro und Tour, dass da hinten raus bei der Tour dann doch, klingt jetzt hart zu sagen, aber ne, Alter, Rennkilometer und so weiter und so fort, irgendwann schwach wird. Aber dass er in vielleicht einer seiner besten Formen bei der Tour erscheinen wird, bin ich eigentlich ganz, ganz guter Dinge.
Zumal er auch, also wenn das stimmt, was er gesagt hat, dass er, also er ist ja öfter die Tour und die Vuelta dann gefahren, dass seine Wattwerte bei der Vuelta dann immer besser waren als bei der Tour, dann würde das ja zumindest schon mal hoffnungsvoll stimmen. Ja.
Dann wiederum würde ich aber sagen, warum vom Henke habt ihr das dann nicht schon mal vorher gemacht?
Ja.
Ne, es ist ja, ich versuch's gerade mal, also kurz, 23 ist er beides gefahren, 25 ist er beides gefahren. Okay, das waren jetzt die Jahre, naja, okay, weil man sagt, von einem Jahr darauf zu schließen, wäre dann vielleicht doch ein bisschen viel. Aber wenn das dann im zweiten Jahr auch schon, ach nee, 20 ist er das schon mal gefahren, ist er keine Tour gefahren. Na okay, wenn das zweimal so gewesen wäre, dann wäre das, dann sagt man, okay, 2022 war nicht eine Einzagsfliege, 25 war es wieder so. Das macht dann Sinn. Ich bin gespannt, es würde mich freuen. Also je spannender es wird, umso besser. Aber das war noch nicht die einzige Rundfahrt, denn da gab es noch was anderes, nämlich Tirreno Adriatico.
Was mir eher noch Sorgen macht vor dem Giro, ist der Straßenzustand in Bulgarien der Etappenorte.
Okay. Habe ich mir noch gedanklich mit beschäftigt. Ist es so schlimm?
Also wenn man jetzt so bestimmten Blogs folgt und sich da so die Szenerie anschaut, dann sind da noch sehr, sehr viele Baustellen, wo teilweise, kennst du das, wenn eine Straße neu gemacht wird und komplett oben der Asphalt abgeschliffen wird? Und dann nur dieser ganz, ganz raue Untergrund ist.
Ja.
Das ist so tatsächlich offen, oder ist da offenbar an vielen Stellen auf den ersten zwei Etappen noch so, und da gibt es auch ein paar Probleme mit der Finanzierung des Ganzen. Da würde ich mir jetzt eher mal so ein bisschen Sorgen noch machen. Es ist halt so ein typisches RCS-Projekt. Die geben halt für viel Geld diesen Start ins Ausland und dann
gucken dann kurz vorher mal rein.
Geht's raus und spielt's Fußball, hätte man früher gesagt. Egal wie die Umstände sind.
Aber andererseits, weißt du, ein Almeida in 6 Wochen in Form zu bringen, schwierig. Aber ein paar Straßen noch fertig zu kriegen in 6 Wochen, das halte ich dann doch für machbar.
Ja, ist die Frage, ob man sich
das leisten kann.
Und die Gelder da an der richtigen Stelle ankommen.
Ja. Ich kenne mehrere Vulkanen, fällt mir gerade ein. Nee, aber kann ich nichts zu sagen. Also, wenn du dir da Sorgen machst, teile ich deine Sorge. Aber ja, das wird schon. Also es ist doch auch immer gut gegangen. Sagt doch der Kölner, dann wird das auch gut gehen. Da bin ich ganz sicher. Hatten wir auch die Sorge mit Albanien und hat das ja auch, wenn ich mich recht entsinne, einigermaßen geklappt zumindest. Das wird sich schon ausgehen.
Ja, sind wir optimistisch.
Das ja, dann also nützt ja nichts. Ne? Irgendwie muss es ja, müssen wir das ja hinkriegen.
Albanien hat es ja auch hinbekommen.
Genau, absolut richtig. Genau, was waren wir noch bei der Tirreno Adriatico? Boah, ist auch schon ewig her. Gar nicht so lange. Aber ist so gedanklich bei mir. Wer war da alles am Start? Gucken wir mal so im Gesamtklassement, wie der Spaß dann ausgegangen ist. 7 Etappen in Italien. Wie sehr hat Del Toro dominiert?
Nicht super dominiert, aber sehr souverän gewonnen am Ende, würde ich sagen. Ne?
Ah, jetzt erinnere ich wieder ein paar Sachen. Primož Roglič, der schön für der Pellizzari gearbeitet hat. Da hatte ich wieder Pellizzari auf dem Schirm. Jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, bei irgendwie so 5., 6. Etappe, kann das sein? Insgesamt, aber jetzt gab es irgendetwas Herausragendes. Ich glaube, das war so, was ich immer mitbekommen habe. Ganna am ersten Tag gewonnen, okay. Aber ansonsten gab es da weder Überraschungen noch irgendwas Aufregendes, oder?
Nö, schon anzuschauen war diese Gravel-Etappe am Ende.
War das die letzte, die 7.?
Nein, das war die 4.
Amen.
Die am Ende dann mit diesem mit dieser engen Gasse geendet ist.
Ah ja.
Wo Van der Poel und Del Toro um den Sieg gesprintet haben.
Ja.
Mit
ja.
Pellizzari.
Ja. Genau. Stimmt. Und Wout van Aert war ja auch noch da vorne, relativ weit vorne mit dabei, ne? Ja. Ansonsten, was war da noch? Paris-Nizza. Da, das war doch die Geschichte, wo Vingegaard das neue Bekleidungskonzept entworfen hat, ne?
Stimmt, ja, das ist also, wenn man Paris-Nizza 2026 zurückdenkt, dann ist diese eine Etappe, die da heraussticht, die 4. Von Bourges nach Rochamps. Genau, das ist dieser Tag gewesen, wo es so ganz, ganz hundsmiserables Wetter war. Und dann hat das Team Red Bull so Mannschaftszeitfahren auf der Windkante gemacht. Es gab einen Sturz, da ist unter anderem dann Ayuso ausgeschieden. Und wie du schon gesagt hast, Vingegaard hatte da gar keine Zeit, sich irgendwie richtig umzuziehen, sondern hat da einfach dann die Hosenträger übers Trikot gezogen.
Also der hat erstmal vorher alles angezogen, was irgendwie zu greifen war, glaube ich, im Kleiderschrank. Und aber ich habe hinterher was gelesen, ob das jetzt stimmt, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber die hatten sich schon ziemlich Gedanken darüber gemacht, weil diese Thermohose, die er drüber getragen hat, das war so ein bisschen das Ziel, die während des Rennens sich derer zu entledigen. Und hatten die auch an bestimmten Stellen so eingeschnitten. Und ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler war oder ob die sich das wirklich so überlegt haben oder ob was. Ich weiß auch nicht, ob die das sich an der Bar am Abend davor überlegt haben. Auf jeden Fall war die Idee dann irgendwie, dass die Mannschaftskollegen diese Hose vom Leib reißen sozusagen oder es abreißen können oder runterziehen können oder so. Also dass es gar nicht so kompliziert wäre, die auszuziehen, diese Thermohose drüber. Ich hoffe, sie hatten geplant, dass er dafür kurz anhält, zwei Leute ihm die Sachen vom Leib reißen, in die Ecke schmeißen und dann geht's weiter. Das wäre dann wahrscheinlich so eine 15-Sekunden-Aktion gewesen. Aber es muss wohl so ein Stress die ganze Zeit im Rennen gewesen sein, auch durch das schlechte Wetter, dass es gar nicht zu dieser Situation kam. Und dass er deswegen etwas kurios bekleidet unterwegs war. Strange Geschichte. Aber ich meine, wer gewinnt, hat recht.
Ja, da kann dann, also es gab dann noch so eine andere Geschichte um Vingegaard, also das fand ich schon so einen kleinen Arroganzanfall. Auf der ersten Etappe hat er sich über die Straßenverhältnisse beschwert, also da hat sich jetzt kein anderer irgendwie drüber beschwert und meinte, das wäre so einem World-Tour-Rennen nicht würdig.
Und, ja.
Konnten wenige irgendwie diese Kritik nachvollziehen. Letzten Endes, der Erfolg gibt ihm dann recht. Und wie gesagt, er hat die Etappe zum einen gewonnen, also war da mit 3 Bora-Fahrern am Ende unterwegs und hat sie dann alle abgehängt. Und wenn man sich mal die Zeitabstände da anguckt, das war extrem krass auf der Etappe, die ersten 20 innerhalb von 10 Minuten. Und das hat dann auch die Gesamtwertung vorentschieden. Es gab dann noch 1-2 Bergetappen am Ende.
Kanter eine Etappe gewonnen, der Deutsche im Team Astana.
Genau, auch ich meine sein erster World Tour Erfolg.
Ja.
Genau. Das war Etappe Nummer 2, die er da gewonnen hat im Sprint. Ja, Gesamtklassement dann am Ende Vingegaard vor Martinez und Georg Steinhäuser auf Platz 3. Das ist ja, wollte ich aus deutscher Sicht nach einem sehr miserablen, krankheitsbedingten letzten Jahr.
Ja, und Education First hat ihm da dann aber auch das Vertrauen weiter ausgesprochen. Ich glaube, der hatte auch noch einen Vertrag, ne? Kann das sein? Mhm. Bin ich mir relativ sicher. Oh, ich sehe gerade, das wusste ich gar nicht, dass die mittlerweile bei Procycling Stats eine, als wenn es für mich gemacht wäre, so eine Aussprache. Kannst du auf den Knopf drücken, dann wird der Name auch vorher richtig ausgesprochen.
Bei Steinhauser weißt du es, oder?
Ja, bei Steinhauser kriege ich das noch so gerade hin. Und das ist auch nicht bei allen. Also bei Schwarzbacher ist es zum Beispiel nicht. Aber bei Sweeney hätte ich jetzt, komme ich jetzt auch noch drauf. Aber ist Nelson Paulus out? Out? Wie ist er? Ist der verletzt?
Ja.
Okay, dann heißt dieses out nicht, dass er seinen Vertrag da nicht mehr hat, sondern dass er verletzt
ist. Der wird nicht rausgeworfen.
Ja, also ne, ich wollte gerade gucken bei Education First, ne? Und da war Vincenzo Albanese und Nelson Paulus out. Da dachte ich so, aus, oh Gott, ey, was haben sie die, mein Gott, haben sie rausgeschmissen, die Armen. Aber nein, zum Glück nur in Anführungszeichen verletzt, was das ist ja auch nicht schön. Ist ja auch nicht schön, so verletzt sein. Gut, dann sind wir hier irgendwie wieder up to date. Ausblick, Ausfahrten, Rundfahrten. Was haben wir denn da? Gib mir mal.
Ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also Giro d'Italia ist noch jetzt mal fernere oder sagen wir nähere Zukunft. Davor kommt jetzt dann als nächstes die Baskenland-Rundfahrt erstmal und dann noch Tour de Romandie.
Ja.
Und sowas wie ja Tour auf die Alps haben wir zum Beispiel auch noch.
Ja, das sind oder ich glaube der Fokus liegt da jetzt, sag ich mal, bis zum Giro, der am 8. Mai beginnt. Ich sag mal so, bis Ende April wird da alles Rundfahrmäßiges ja schon noch ein bisschen nach hinten anstehen müssen, weil da sind ja jetzt Flandern-Rundfahrt, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Paris-Roubaix. Das sind dann ja doch unsere Rennen, wo wir mehr den Fokus drauf haben. Ich muss noch überlegen, ob ich dieses Jahr auch wieder zu Lüttich-Bastogne-Lüttich fahre. Mal gucken, wie das hier irgendwie in den Zeitplan passt. Und in den Trainingsplan und was da sonst noch alles zugehört. Thomas, es war eine große Freude. Was wollte ich das nochmal? Ach ja, genau. Auf Besenwagen Femme-Variante hinweisen. Das haben wir ja zwischendurch schon gemacht. Und ja, das war's, oder? Hast du noch irgendetwas, was wir vergessen haben?
Nee.
Eigentlich nicht irgendwas.
Ah, ich hatte noch was, tatsächlich, ja, was mir noch eine
Erkenntnis
der bisherigen Saison ist,
ja.
Wenn man sich mal anguckt, welche Teams wir erfolgreich dieses Jahr bislang sind.
Mhm. Ja. Darf ich einen Tipp? Ich habe mir das noch nicht so angeguckt, aber was ich mich ein bisschen gewundert hat, wo finde ich das denn am besten hier? Ich fand, Astana hat jetzt alleine bei Tirreno 2 Etappen gewonnen. Ich weiß nicht, ob das so ein gesamter Trend ist von allen, aber fand ich komisch. EF, leider bedauerlicherweise nicht so richtig schön. Was haben wir noch? Nö, aber ansonsten, klar, ne, als wenn du einen Vingegaard und einen Van der Poel und einen Pogacar hast, dann hast du halt die drei Teams. Ineos hat noch nicht viel.
Das ist genau die große Überraschung. Also wenn man sich mal die Statistik anguckt, welche Teams haben bislang wie viele Rennen gewonnen. Platz 1 UAE-Team Emirates XRG, 17 Siege. Platz 2 Ineos Grenadiers, 14 Siege. Platz 3 Red Bull Bora Hansgrohe, 10 Siege. Und Ineos hat ja zum Beispiel bei Katalonien-Rundfahrt jetzt haben, glaube ich, 2 oder 3 Etappen alleine mit Dorian Godon gewonnen. Also das ist, was die Transfers angeht, für mich schon fast der Transfer der Saison, den die gemacht haben.
Okay, ja, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also ich hatte jetzt einen Ganna-Sieg da auf dem Schirm. Aber okay, ja, Axel Laurence, Dorian Godon, Ganna, Bernal. Na okay, kolumbische, kolumbianische Meisterschaften, das zählt jetzt nur zur Hälfte, aber stimmt, also. Nee, hätte ich, kommt wirklich überraschend für mich.
Die mausern sich da schon ein bisschen, ich will noch nicht sagen zurück zu alter Stärke, aber ja, merkt man schon, dass da vielleicht jetzt auch die Handschrift von Geraint Thomas schon Früchte trägt. Oh,
das wäre aber sehr schnell, obwohl es mich sehr natürlich freuen würde. Aber wenn ich mal so sortiere nach dem Alter, ist es auch wirklich ein verdammt altes Team, ne?
Ich muss hätte ja jetzt nichts Schlechtes heißen.
Nein, nein, um Gottes Willen. Das sagt der Mann, der. Würde mich mal interessieren, so eine Übersicht, so wie, wahrscheinlich gibt es das irgendwo, wenn ich lange genug suche oder ich muss die KI fragen. Aber so das Durchschnittsalter von den ganzen Pro-Tour-Teams, World-Tour-Teams, also was ist ein junges Team, was ist ein altes Team? Auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, dass Ineos relativ alt ist, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Also wäre mal interessant, wer irgendwo was mal gesehen hat, der möge sich mal melden. Weil immer wenn man so anguckt, ne, also die haben 29 Fahrer, dann nimmt man die Mitte 15, also da ist man schon bei 28 Jahre.
So, ich kann es dir sagen.
Was? Was kannst du mir sagen? Hast du die Statistik schon gefunden?
Beziehungsweise ich habe es mir gerade selbst zusammen recherchiert. Also Lidl Track, ja. Wenn man hier der KI glaubt, ist mit 29,18 Jahren das älteste Team in der World Tour.
Und welches ist das jüngste? Steht das da auch?
Das jüngste Team, theoretisch, 18 sind es, ne? EF Education Easy Post.
Ach, naja.
25,31.
Das freut mich jetzt, ne, weil die mag ich ja gerne, aber
Also Angaben ohne Gewähr.
Ja, natürlich. Nur,
mit der KI recherchiert habe, aber die sagt es zumindest so.
Okay. Naja, also und was war das älteste Lidl Track und wo war Ineos jetzt in dieser Liste? Gibt es die auch?
Das zeigt mir ja nur die ersten drei, aber wenn ich sage, zeig mir mal die komplette Liste, dann sind die auf Platz 9 und Mittelfeld 27,55.
Okay, das ist ja so Mittelfeld. Naja, dann haben wir jetzt zum Ende der Sendung auch noch was gelernt. Danke dafür. Und ich als Fan der jugendlichen Education First Mannschaft, da gehöre ich natürlich hin. Das ist ja dann auch richtig so. Also, wir werden uns diesmal nicht so lange Zeit lassen, fast 2 Monate, 1,5 Monate, weil die Klassiker müssen ja begleitet werden. Das ist die Chronistenpflicht. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Thomas. Es war mir eine Wonne, eine Freude und alles, was dazugehört. Und bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern immer für euren Support, für eure Kommentare, ich wurde sogar einmal auf der Cycling World erkannt und angesprochen. Das finde ich immer noch nach 13 Jahren immer noch irritierend, aber auch immer erfreuend. Macht das ruhig. Und gehabt euch wohl, bleibt gesund, fahrt schön viel Fahrrad und bis bald. Tschüss.
Tschüss.